Leute, es ist wieder Zeit für eine neue Folge No Country for Old Nerds. Gute Tim.
Gute Tobi.
Anlässlich des neuen Films One Battle After Another haben wir uns entschlossen, eine Folge über das Leben und Wirken von Leonardo Wilhelm DiCaprio zu machen. Und deswegen besprechen wir heute mit euch chronologisch die besonderen Momente seiner Karriere, aber auch seine Biografie an der Seite seiner Filme und auch seine Erfolge. Wir haben uns Leonardo DiCaprio ausgewählt, weil er einfach zur Zeit unserer Jugend gar nicht so viel älter war wie wir, so roundabout 7 Jahre älter, aber sozusagen, wir haben mit ihm irgendwie eine gemeinsame Zeit geteilt. Die Filme und die Charaktere, die er den gespielt hat, waren nicht so viel älter als wir, man konnte sich identifizieren, was besonders interessant ist, weil wir selbst als junge Menschen und jetzt als Erwachsene ganz unterschiedlich auch auf Leonardo DiCaprio erlebt haben und seine Filme. Also es wird ganz spannend, wie sich unser Blick auf den Darsteller verändert hat, wie der Darsteller in unserer Zeit aktiv war. Das ist auf jeden Fall der Grund, warum wir heute mit euch über ihn sprechen werden, sozusagen ein Bio-Special zum allerersten Mal machen. Und das hat uns in der Vorbereitung so viel Spaß gemacht, dass wir beschlossen haben, sowas künftig auch öfter zu machen. Also freut euch drauf, künftig auch öfter so biografische Biografiebesprechungen bei uns zu bekommen. Sowas kennt ihr noch nicht, das ist sozusagen neu für euch jetzt am Start. Ich habe es ja einleitend schon gesagt, es gibt einen neuen Film, One Battle After Another, und der Tim, unser rasende Reporter, hat sich den schon angesehen und deswegen würde ich gerne von dir ein kleines spoilerfreies Feedback zum Film hören, ein kleines Review, soweit es die Spoilerfreiheit erlaubt, bevor wir dann in das Leben von Leonardo DiCaprio starten. Also Tim, die Bühne ist frei für dich.
Stage is yours, genau. Ich war vor 3 Wochen in dem Film gewesen, knapp 3 Wochen, ja. One Battle After Another. Neue Film mit Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Sean Penn und vielen, vielen anderen sehr guten Schauspielern, muss man sagen. Ich hatte vorher nur einen sehr kurzen Trailer dazu gesehen und der Trailer war ziemlich verrückt schon, aber sehr nichtssagend. Also man konnte anhand des Trailers nicht so wirklich greifbar sagen, um was geht's denn in dem Film. Ich war mit meiner Frau gewesen, auch sie Trailer angeguckt, auch sie war komplett, ja, man weiß nicht, um was geht es, was passiert hier, was ist da los. Und ich will jetzt auch gar nicht groß auf die Handlung eingehen. Ich gehe ganz kurz auch auf den Hauptprotagonisten ein, unseren Leo. Das ist einfach ein überragender Film, muss ich sagen. Also ich fang gleich bei der Wertung an. Es ist ein sehr verrückter Film.
Wirbel.
Ich habe mich sehr lange auch, also der Film geht relativ lang, der geht knapp 3 Stunden, hat eine sehr verrückte Erzählweise, hat ein unheimliches Pacing. Es gibt von Anfang bis zum Ende von diesem Film eigentlich überhaupt keine Leerlaufzeiten. Er hat so ein Klavier-Theme, das die ganze Zeit läuft, das an die ganze Zeit den Puls nach oben treibt. Also es hat immer so diese, der Theme, der im Hintergrund läuft, der Score, vielleicht besser als der Theme, der Score, treibt diesen Film voran und man hat so dieses Gefühl, man wird so 3 Stunden durch diese abgedrehte Geschichte gepeitscht.
Wunderbar.
Es ist einfach der Wahnsinn. Und was da alles passiert, was da, welche erzählerische Struktur das hat, welche verrückte Charaktere, hat schon dazu geführt, dass man sich öfter mal gefragt, sag mal, was gucke ich mir hier eigentlich an? Was ist denn hier überhaupt los? Auch so die Verrücktheit von vielen Sachen, die da drin passiert ist, die Settings, die da drin abgehandelt werden. Und ich muss sagen, während dem Film habe ich mich schon ab und zu echt ertappt dabei, dass ich dachte, was passiert hier eigentlich? Und so im Nachhinein, auch dann in der Nachbesprechung mit meiner Frau, muss ich sagen, der hat mich total begeistert, dieser Film. Also das ist so, das wird jetzt vielleicht keiner der Evergreens, die bei Leos Liste der mega guten Filme auf jeden Fall dabei sein muss. Aber ich fand den hervorragend. Und Leonardo DiCaprio in einer überragenden Rolle. Er spielt einen so verrückten Typen, eine Mischung aus so vielen verschiedenen Charakteren, die er vielleicht auch in seiner Filmografie irgendwann schon mal gespielt hat und die da irgendwo so ein bisschen zusammenwirft in eine Rolle. Auch dabei Benicio del Toro in einer überragenden Rolle. Leider wenig Screentime, aber sehr lustig, sehr, sehr skurril. Sean Penn in einer Rolle, die durchweg verrückt war, muss ich sagen.
Darsteller, den wir lange nicht mehr auf der Kinoleinwand mit einem großen Film gesehen haben, Sean Penn. Ne?
Ja, Sauron ist ja auch ein schwieriger Charakter, was man immer so hört. Ne? Ist halt auch sehr schwer handelbar für Regisseure und Kollegen bei Filmen. Spielt einen absolut durchgetretenen Army Sergeant oder was weiß ich, was er da sein soll. Oder so Special Police Forces, bla bla bla. Total verrückt. Nur allein, wenn man den laufen sieht in dem Film, der läuft so, als hätte man ihn in den Regenschirm hineingeschoben. Es ist einfach nur crazy. Leonardo DiCaprio spielt, ja, ich sag mal, so einen Aktivisten, Terror, ja, wie sagt man, ja, doch Terror.
Aktivisten auf jeden Fall für irgendeine Sache.
Verrückten Bombenleger, der mit irgendeiner Terror-Crew, gegen die USA so ein Stück weit vorgeht. Der Film ist ja schon ein bisschen älter, der ist jetzt zwar dieses Jahr rausgekommen, er ist ja schon 2-3 Jahre in der Pipeline gewesen. Ich glaube, er ist 2023, haben die Dreharbeiten angefangen, er ist 2022.
Ja, okay.
Und wenn man sich den Film anguckt, gerade jetzt mit Blick auf die USA, was da gerade los ist, Wahnsinn, als hätten die denn eben vor 3 Wochen angefangen zu drehen. Gerade diese ganze Thematik, ihren verrückter Präsident da losgetreten hat, hundertprozentig eingefangen hier dabei, muss ich sagen.
Ja, also zeitgemäß, obwohl er eigentlich in der Pre-Trump-Zeit oder in der Pause von Trump-Zeit angefangen hat. Und jetzt, aber sie haben es gut vorab gesehen, was kommt. Also ich meine, das Thema möglicher Bürgerkrieg in den USA ist ja auch was diskutiert wird zumindest immer wieder.
Spielt er auch viel rein in dieses Thema.
Ja.
Und er spielt, ja, hat so ein bisschen was vom Dude immer mal, von Big Lebowski. Das hat mich immer so ein bisschen daran erinnert.
Das kommt im Trailer. Das war mein erster Gedanke.
Er rennt auf sehr großen Teil des Films in seinem Bademantel. Oder, ja, weiß ja, ob er es Bademantel nennt. Beim Dude war es ja der Bademantel. Hier ist es eher so,
Sitze
auf der Couchmantel. Hat auch so ein leichtes Drogenproblem. Und er ist einfach nur total verplant. Und, ja. Also, der spielt so in verschiedenen Epochen da drin, so Anfang, wo sie noch diese Terroreinheit da waren, Terrorgruppe, und dann später, wo sie sich mehr oder weniger schon zur Ruhe gesetzt haben und das Terrornetzwerk zwar noch im Hintergrund da ist und seine Tochter dann mehr oder weniger da in diese ganze Geschichte nochmal mit reingezogen wird, wegen dem Charakter auch vom Chopin, will ja gar nicht so viel erzählen, und das tritt dann so eine Kette an Ereignissen los und Leonardo DiCaprio versucht eigentlich seine Tochter zu holen. Und halt mit so viel verschiedenen skurrilen Charakteren, verschiedenen skurrilen Schauplätzen, Wendungen, Bewegungen, es ist einfach übertrieben lustigen Verfolgungsjagd am Schluss, der auch so durch diesen Score mit dem Klavier die ganze Zeit so überragend gemacht ist. Also ich fand ihn sehr gut. Also mir hat er sehr viel Spaß gemacht.
Klingt nach einem verdammt guten Film, den man unbedingt sehen sollte. Den
sollte man auf jeden Fall auch im Kino sehen. Also das muss ich dazu sagen, das ist so ein Film. Ich glaube, der kann einen zwischendrin, obwohl er wirklich ein hervorragendes Pacing hat, kann der einen gern mal verlieren, wenn man den daheim guckt. Und ich glaube, er kommt auch nicht so wieder. Und auch das im Kino mit den Lachern von allen rundherum.
Du brauchst die gemeinschaftliche Atmosphäre irgendwie, um den dann richtig zu feiern, zu genießen,
wenn du
zu Hause sitzt, mit dem Handy in der Hand, ne? Und nebenbei noch irgendwie News scrollst und dann von beiden nichts mehr mitbekommst, dann hängt der Film dich ab wahrscheinlich, ne? Weil du
dann
nicht
nebenbei noch nach deinem beschissenen Fantasy-Football-Team gucken musst die ganze Zeit, dann kommst du zu nichts mehr.
Was natürlich auch völlig nachvollziehbar ist, dass man gucken muss, wie es dem geht, aber.
Ja, ich muss das permanent machen. Ja. Du musst ja mit ChatGPT darüber reden, was wir jetzt machen, um uns da aus der Serie zu ziehen.
Nee, Prioritäten setzen.
Genau. Ich muss sagen, alle Darsteller machen hier 10 von 10 Job. Alle durch die Bank weg. Es ist ein skurriler Film, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe. Es ist ein verrückter Film. Wird wahrscheinlich hat von jedem den Geschmack treffen. Hat auch eine wirde Handlung zwischendrin. Wirde Charaktere. Aber von meiner Seite eine absolute Empfehlung. Und aufgrund dessen, weil ich ja so begeistert war, haben Tobi und ich ja, wie Tobi ja im Eingang schon gesagt hat, wir wollten ja eh mehr Specials machen und lass uns doch mal mit einem Schauspieler starten, der so viel Facetten abbildet, der so viel verrückte, geile Filme gemacht hat, den einfach mal näher beleuchten.
Und den wir auch so feiern, wegen seiner guten Filme. Also ich meine, wir werden ja noch drauf eingehen, aber wie wandelbar er ist, was für unterschiedliche Rollen er spielen kann, was er für traumatisierte Charaktere immer und immer wieder spielen kann, in die er sich so stark reinversetzt, dass er die wirklich zu dehnen wird. Es gab ja recht früh schon eine Rolle, du musst mir nochmal mit dem Film auf die Sprünge helfen, wo er ein Kind mit einer Behinderung spielt. Ne? Ich glaube Gilbert Grape war es, ne? Also irgendwo im Prinzip. In Iowa. Genau, der kam gerade nicht raus bei mir. Da war es wohl so, also das ist so eine Anekdote, man weiß ja nie, ob sowas stimmt, aber da gibt es eben die Geschichte, dass der Regisseur, also dass er die Rolle so gut gespielt hat, der ist wohl zu Familien gegangen, die eben Kinder mit Behinderung hatten, hat mit denen vor Ort gesprochen, weil er halt verhindern wollte, dass er die schlecht darstellt und verunglimpft. Er wollte unbedingt sicherstellen, dass er das so, wie es real ist, wenn man von so einer Krankheit betroffen ist, dass das in dem Film realistisch rüberkommt und er wollte den Leuten halt eben nicht schaden. Also ist er auch zu denen nach Hause gegangen, hat sich wirklich sehr stark und lange in die Rolle intensiv reingearbeitet, weil er das halt nailen wollte. Und das hat dann dazu geführt, dass er so realistisch am Set dieses Verhalten nachgeahmt hat, dass der Regisseur halt Gesundheitsbedenken bekommen hat. Also wirklich dachte, mit dem stimmt was nicht, der hat ein Problem. Und das musste dann erstmal ausgesprochen werden, dass das halt wirklich nur die Performance war. Das also nur mal zu zeigen, dass schon sehr früh oder ganz am Anfang seiner Karriere er damit begonnen hat, traumatisierte Personen zu spielen. Das zieht sich nämlich durch sein ganzes filmisches Wirken durch. Und es sind ganz viele unterschiedliche Traumata, die seine Charaktere erleiden müssen und die er sich angeeignet hat.
Kann man, glaube ich, auch so ein bisschen darauf zurückziehen, da können wir jetzt auch mal kurz auf seine persönliche Biografie eingehen. Das machen wir. Dass er halt auch keine einfache Kindheit hatte. Und da vielleicht auch das ein oder andere Trauma zu bewältigen war. Du kannst ja das mal kurz ausführen.
Oh. Also, ich sag mal, wir lesen euch jetzt nicht die Wikipedia vor, das könnt ihr selber nachgucken. Das, was wir für entscheidend halten oder für interessant halten, haben wir jetzt mal rausgepickt. Man muss sagen, er ist erstmal am 11. November 74 in Los Angeles geboren. Das könnt ihr natürlich auch bei Wikipedia nachlesen. Gehört für uns aber irgendwie schon dazu, dass wir wissen, wann der gute Mann geboren ist und wo. Also 74 in Los Angeles, Kalifornien.
Ich habe ja auch gehört, die ganzen Guten sind im November geboren.
Das ist so?
Ja, das ist so. Ja. Skorpion und so.
Ah ja, ich glaube immer an die Krebse, so an die Juli-Kinder. Aber bevor wir hier in ganz wilde Gefilde abdriften, kehren wir mal zurück zu Mr. DiCaprio. Und zwar, was ich ganz interessant fand erwähnenswert, man weiß ja oft nicht unbedingt was über die Eltern von verschiedenen Hollywood-Stars, außer wenn diese selbst schon Hollywood-Stars waren oder für Musik oder andere Talente bekannt sind. Mann, finde ich hier, der Vater war ein Comic-Autor und auch Verleger und seine Mutter war eine Rechtsanwaltsgehilfin. Und die haben ihn dann zusammen auf die Welt gebracht. Allerdings hat das Glück von den beiden nicht lange gehalten. Die haben sich schon relativ früh, also ich glaube, bevor er ein Jahr alt war, schon getrennt. Das ist ganz früh passiert. Lag aber auch daran, vielleicht an den allgemeinen Umständen. Erstens mal hatten sie nicht viel Geld, sie haben in einer ziemlich schlechten Gegend gewohnt und DiCaprio sagt über seine eigene Jugend, dass er halt auf den Straßen quasi um ihn rum gesehen hat, wie die Leute Sex auf offener Straße hatten, Drogen genommen wurden, Verbrechen begangen wurden, er immer mit Gewaltkonflikte hatte, er auch gemobbt und verprügelt wurde. Also es war wirklich keine schöne Jugend.
Das hört schon schwer nach Gelnhausen an, auf jeden Fall.
Es hört hart nach Gelnhausen an. Ich weiß nicht, ob es so krass ist wie in Gelnhausen. Ja, aber weiß es nicht. Auf jeden Fall hart, ey. Und er sagt, was ich ganz schön fand, dass er immer wieder
wir haben so viel gemeinsam, außer dem Geburtsmonat auch so dieses.
Ja, hey. Und selbst seine Mutter kommt ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, ne? Also da sind schon ein paar Roots hier in Deutschland vorhanden.
Deutsche Wurzeln,
genau. Und ich finde es halt spannend, dass er wirklich dann doch unter so heftigen Bedingungen, der hätte ja auch wahrscheinlich relativ leicht was schiefgehen können auf der Straße. Vielleicht wäre es nie dazu gekommen, dass er mal so ein bekannter Schauspieler wird. Und er betont immer wieder, und das fand ich persönlich irgendwie schön, dass seine Eltern immer versucht haben, das alles von ihm wegzuhalten. Das hat er also ganz oft gesagt, dass die versucht haben, ihm einfach ein schönes Leben in dieser doch schwierigen Umgebung zu geben. Das war aber eigentlich alles noch, bevor irgendwie das filmische Wirken relevant geworden ist für Leonardo selber. Und zwar, als die Eltern sich dann getrennt hatten und er zu seinem Vater gegangen ist und dem seiner neuen Freundin, da fing es eigentlich erst so an. Der Vater hat ihn an viele Orte oder zu Events mitgenommen. Irgendwann gibt's da die Geschichte, dass der Vater ihn noch mal einfach so auf eine Bühne gesetzt hat und der sich da gleich schon richtig wohl gefühlt hat. Und der Vater dann gemerkt hat, oh, da geht was irgendwie, das scheint irgendwie besonders interessant für mein Kind zu sein. Und so entwickelte sich schon ganz früh, dass der Vater gemerkt hat, ah, da ist was, der hat vielleicht ein Talent dafür. Und auch bei Leonardo selber, dass die Lust an diesem Rampenlicht und allem, was dazugehört, aber vor allem für das Darstellen von verschiedenen Rollen, hat angefangen zu der Zeit in ihm. Ne? Da ging's so, das war der erste Keim, die erste Keimzelle. Genau, und dann, damit kürzen wir einfach mal die Jugend so weit, oder das Kindsein bis zur Jugend hin ab und gucken dann mal, wie es später bei ihm weiterging. Vorher noch ein Fun Fact, es gibt über seinen Vornamen, warum heißt er eigentlich Leonardo, diese Story, ja, ich meine, das ist halt immer so eine nette Story, keine Ahnung, ob da was dran ist, aber
ich wollte auch mal Leonardo sein, früher bei den Ninja Turtles.
Du warst ein Leonardo, ich war ein Donatello. Ja. War ganz klar lila Bändchen, ne, und Donatello.
Ja, lila aber, Bändchen gar nicht, aber gut, ja, weiter. Ja,
der war ja auch irgendwie so, oh, jetzt hast du mich, okay, wir reden nicht über Donatello, weiter geht's im Text. Genau, also angeblich hat die Mutter, die stand irgendwann mal in Italien vor einem Gemälde von Leonardo da Vinci und angeblich hat das Kind dann im Bauch sich bewegt und getreten und so und sie hat irgendwie das Dasein des Kindes ganz stark gespürt in dem Moment, weil es irgendwie gegen die Bauchdecke getreten hat, stand bei Wikipedia und dann hat die gedacht, okay, das muss ein Zeichen sein und deswegen gebe ich ihm diesen Namen. Der zweite von ihm ist übrigens Wilhelm, nach seinem, glaube ich, ja, deutschen Großvater. Also so setzt sich das zusammen. So ist in seinem Namen auch so ein bisschen seine Heritage elterlicherseits, mütterlicherseits auch gegeben. Genau. Ich würde sagen, so sonst so an großen Fun Facts könnte man jetzt irgendwie das eine oder andere raussuchen. Aber da wir noch so viel vor uns haben, was wir heute besprechen müssen, würde ich sagen... Aber
man muss ja sagen, er ist ja über die Jahre, bevor wir auch wirklich auf so seine Karriere eingehen, was ja so ein Zweitpfad seiner Karriere ist, er ist ja auch sehr großer Klimaaktivist oder Klimaretter. Weiß nicht, kann man über jemanden Klimaretter sagen, der selber einen Privatjet besitzt. Er setzt sich auf alle Fälle viel für die Klimaaufklärung ein und hat auch sehr viele, in seiner Biografie sieht man sehr viele Klimafilme gemacht, engagiert sich da überall. Das sind so die außer schauspielerischen Themen, dann ist er auch sehr bekannt dafür, dass er einen sehr hohen Verschleiß an Supermodels hat.
Ja, sehr hohen. Das
ist ja auch eine Leistung, muss man sagen. Also, wenn man sich da so ein Gruppenfoto von denen anguckt, was er da schon alles...
Ich habe mir heute so ein Reel angeguckt, oder wie das heißt, und da haben sie irgendwie über seine, also von den 90ern bis jetzt, alle seine Freundinnen aufgelistet. Und ich glaube, es waren so 18 oder 19. Also, das sind die zumindest, von denen wir wissen. Also er hat's, ich meine, man muss doch mal so sehen, als der sehr erfolgreich geworden ist, war der super jung. Und da sind mit dem die Hormone und alles durchgegangen, dass der dann halt auch ein bisschen gefeiert wird, das können, glaube ich, wir alle sehr gut nachvollziehen. Ne?
Angebot und Nachfrage ist ja auch ein großes Thema.
Das können wir.
Also da, es gibt ja auch so mehr diese Memes, dass wenn eine 24 wird, wird er ausgetauscht halt, ne?
Genau, stimmt, hast recht. Da gibt's dieses Meme, ja. Ja. Genau.
Aber auch mal dazu und auch, was viele ja von dem gar nicht wussten, können wir dann nachher auch nochmal so ein bisschen zeitlich verorten mit dem einen oder anderen Film. Er war ja auch so Anfang der 90er, wo auch bei ihm so gerade nach Gilbert Grape seine Berühmtheit losging. Da hat ja auch Johnny Depp mitgemacht in dem Film.
Ja.
Ist er auch so in diese Clique um Johnny Depp, River Phoenix und so mit eingewandert. Und auch da viel Drogen, Alkohol, Party. So dieser berühmte Weiber-Club in Los Angeles waren die immer unterwegs. Ich glaube, Tobey Maguire war da noch dabei und so
zwei andere. Tobey Maguire und ihn hat auch, glaube ich, verbindet schon eine sehr lange Freundschaft miteinander. Und, ne? Er hat ihn, wenn ich mich nicht irre, ich weiß nicht auswendig, in welchem Film das war, aber da hat dann der DiCaprio den Regisseur gebeten, einfach dem Tobey Maguire eine Rolle zu geben. Und ich glaube, das kam dann auch so. Also der hat gemeint, bitte lad den ein und lass den hier in dem Film mitspielen, und weil er den so gern mochte.
Das war ja auch so die wilde Zeit von ihm. Und da ist er ja auch viel... ja, gerade durch den Tod von River Phoenix, er ist ja auch einer der Letzten, der ihn lebend gesehen hat, da vor dem Viber Club, oder im Viber Club, hat ihn, glaube ich, auch schon irgendwo dann auf einen anderen Weg gebracht. Also man sieht ja zum Beispiel an seinem Kumpan Johnny Depp, dass der eine jahrzehntelange Alkohol-Drogensucht inne sich hat, viele andere, die da dabei waren, ja auch. Und dass man ja eigentlich von Leonardo DiCaprio dann irgendwann gemerkt hat, dass es gar nicht in diese Richtung weiterläuft, sondern dass er sich sehr, sehr intensiv dem Schauspiel dann auch gewidmet hat. Und gerade wenn man sich so seine Filmografie ansieht, er hat ja, hast du ja vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, er hat ja auch relativ früh schon angefangen mit so Werbung drehen für...
In den 80ern, genau.
Da war er
Bubble Yum. Kaugummi-Werbung hat er gemacht, Käse-Werbung hat er gemacht und war noch irgendwie als Laiendarsteller auch tätig. Was er da genau gemacht hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er da ein paar Sachen gemacht hat.
War ja dann auch schon Anfang der 90er, 1990, bei so Serien wie Lassie, California Clan, Roseanne.
Genau. Dabei. Und das ist das Spannende, so dass Leute ihn, also das war noch nicht der Durchbruch, würde ich sagen. Also was heißt, würde ich sagen, es war definitiv nicht der Durchbruch, aber in den Serien oder während er Serien gemacht hat, konnte man relativ schnell merken, dass der was hat. Das entsprechende Charisma oder sowas. Also weil man bemerkt hat, schon damals, die Leute sehen ihn sehr gern. Das hat ihm so ein bisschen
getragen. Ist ja auch gut aussehen, der Junge
getragen. Gewesen,
ne? Hat auch so ein
der wurde
einprägsames Gesicht. Man hat ihn ja immer wieder erkannt, wenn man den irgendwo gesehen hat halt, ne?
Der wurde mal, ich weiß nicht mehr, welche Zeitschrift das war, zu einem der 50 bestaussehenden Menschen der Welt gewählt. Tatsächlich. Danke.
Was hat er denn eingeschnappt, der blöde Hund?
Ja, nix hat er nicht. der hat wirklich alles, aber vielleicht finde ich gerade interessant, dass du sagst, es gibt vielleicht Leute, denen man was nicht so gönnt. Aber nachdem wir all diese Filme mit ihm gesehen haben, ich gönne ihm einfach alles, den Erfolg und alles, weil er mich ja auch wie, und da gehen wir ganz zum Schluss in unserem Fazit heute auf jeden Fall nochmal drauf ein, welchen Stellenwert er denn für uns persönlich hat. Es ist immer wieder ein Schauspieler, will ich nur an der Stelle einmal gesagt haben, bevor wir dann auf den Frühstart, seine frühe Zeit eingehen. Es ist ein Schauspieler, der es regelmäßig schafft, dass einem die Spucke wegbleibt und die Kinnlade runterfällt. Und das ja, immer derselbe Schauspieler. Also ich meine, selbst ein Sean Connery, den wir beide lieben, hat diesen Effekt nicht mehr gehabt. Du hast ja eh nur noch Sean Connery und seine Rollen nicht mehr gesehen. Von wie vielen Filmen kennst du noch den Namen der Person, die er verkörpert hat? Außer den, ne, sehr bekannten. Ja, von keinem, weil du halt immer nur Sean Connery gesehen hast. Und er, und das schafft er auch, ich sehe natürlich immer DiCaprio optisch, aber ich kann seinen Figuren, die er aufgreift, voll wahrnehmen, ohne ihn da drin immer wieder zu erkennen. Das ist schon besonders,
ja, man muss auch sagen, ich glaube, wenn man sich so seine Filmografie anguckt, da können wir jetzt auch gleich mal drauf eingehen, oh ja, würde ich die in so drei Bereiche unterteilen. Mhm. Dann der erste Bereich ist so von den frühen 90ern
ja,
bis zu den 2000ern, frühe 2000er hin,
genau,
wo er halt viele Jugendrollen spielt. Und auch in meiner Warte, ich sag mal, viel so den jungen Schönling spielt. Und da war er noch relativ unbeliebt bei mir. Wir können ja mal anfangen so mit dem ersten Block. Seine Kinderfilme oder seine Filme, wo er Teenager war, etc.
Abzurunden vielleicht nochmal. Erst die 90er, inklusive seines Durchbruchs, dann die 2000er. Und dann kommen wir quasi zu dem, was er jetzt macht.
Genau, das ist so die Dreifaltigkeit.
Die Dreifaltigkeit, genau, schön.
Wir gehen jetzt... Wir gehen mal so die Filmografie durch. Es sind wirklich einige Filme. Es ist brutal, was er für ein Outcome hat, auch schon in frühen Jahren.
Oh,
und wir gehen die mal so ein bisschen im Schweinsgalopp durch. Wir sagen zu jedem Film mal so zwei, drei Worte. Den einen oder anderen hat man halt nicht so gesehen oder gar nicht mehr so auf dem Schirm. Hat jetzt keine Zeit, nochmal 40 Filme von ihm nachzugucken.
Ist auch so ein bisschen unser Pick, oder? Also auch die Sachen, wir verwenden bestimmt ein bisschen mehr Zeit auf die Sachen, die uns besonders angesprochen haben. Also seht es uns ein bisschen nach, wenn es vielleicht dann nicht genau der Film ist, über den ihr mehr hättet wissen wollen. Wenn ihr aber da einen findet und sagt, ey, darüber könntet ihr auch mal sprechen, schreibt es uns in die Kommentare, dann machen wir das auch gerne.
Also was man natürlich auf alle Fälle jetzt, wenn man sich die Liste anguckt, als kleine Disclaimer vorneweg, was wir auch vorhin schon gesagt haben oder auch schon wochenlang, wo wir jetzt über das Thema gesprochen haben, der hat schon eine brutale Filmografie. Also das ist schon, irre. Da sind auch Filme dabei, die werden in meine All-Time Top 20. Und da ist auch so der eine oder andere Film dabei, die werden sogar in den All-Time Top 10. Und auch, wenn ich hier drüber gucke, bei wie viel dieser Filme ich im Kino war.
Mhm.
Ja. Total. Also wirklich, ob da so viele andere Schauspieler gepackt haben, in meinem Leben einen so ins Kino zu ziehen.
Das schafft nicht mehr. Ich meine, gerade heute, wo man noch viel, sag ich mal, ausgewählter ins Kino geht oder seltener oder sagt, ich muss mal sagen, du und ich, wir sind, du sowieso, wir beide gehen ja sehr gerne ins Kino. Du schaffst es in der Regel ein bisschen öfter als ich, aber in meinem sonstigen Freundeskreis gibt es natürlich noch den CineDave, Grüße an dich, mein Lieber, der absolute Kinokönig ist, aber außer ihm, meine Eltern vielleicht noch, die Eltern meiner Freundin, die gehen regelmäßig noch ins Kino, Theater, Schauspiel und sowas, aber der ganze Rest, ne, Pustekuchen. Also wenn ich so einen Freund frage, willst du mal mit in den Film oder den Film? Die haben generell keine Lust auf Kinder, kommt immer zu teuer, zu viel Aufwand, Film muss absolut außergewöhnlich sein, damit ich reingehe. Ich muss sagen, ich bin davon auch ein bisschen gefrustet, dass da so ein bisschen diese Unlust sich verbreitet hat. Und ich glaube, die ist nicht nur vielleicht in meinem Freundeskreis so, ich glaube, das ist schon ein bisschen verbreitet
auch. Ich bin da sehr froh, dass A, meine Frau auch sehr gerne ins Kino geht und da auch sehr ein breites Spektrum sich mit anguckt. Und auch, ich habe einen Freundeskreis halt, Grüße gehen raus, den einen oder anderen Cineasten auch mit drin, die mehr begeistert sind, wenn man mal ins Kino geht. Und hat man ja zum Glück, müsste man auch noch mehr machen. Aber ja, aber gerade so Leonardo DiCaprio ist ja mittlerweile auch, so wie das früher mal für mich ein Tom Cruise war oder mal eine Zeit lang ein Johnny Depp war, ja. So ein Garant für gute Filme.
Johnny Depp war für mich genau das auch, ja, lange, ja.
So das Gegenteil von einem Jason Statham zum Beispiel, wo du weißt, das gibt Grütze, wenn du da reingehst. Oder was jetzt auch ein Keanu Reeves der letzten Jahre auch wieder gewonnen ist, auch ein Garant für hervorragende Filme.
Absolut, Keanu ist, genau, würde ich sagen, was Garant angeht, selbe Stufe vom genau. Abliefern.
Und jetzt lass uns mal reinstarten in die frühen Jahre. Und ich nenne das auch mal die Jahre, wo ich teilweise nicht so leiden konnte. Aber bei den frühen Filmen noch gar nicht. Das kommt dann eigentlich erst noch. Gut, wir handeln es mal ab. Einer der lustigsten Filme, Critters 3. Und ich finde den deutschen Untertitel so geil, die Kuschelkiller kommen. Was ist ja, das eigentlich?
1991. Und ich finde es halt wirklich krass, weil wenn du jetzt, ich sag mal, wenn du es nicht weißt, und so ging es mir heute, als ich nochmal nachgeschaut habe, du guckst so rein, denkst du, so, was war wohl der erste richtige Film, wo der mitgemacht hat? Dann siehst du da Critters 3 und du denkst dir so, hä? Was? Das ergibt so keinen Sinn im ersten Movie. Moment. Ja. Genau, Triple B und ich meine auch direkt danach mit Poison Ivy, die tödliche Umarmung. Du denkst so, was?
Ja.
Was?
Aber dann geht's schon los.
Und dann geht's richtig los.
Also wir reden jetzt 91 Critters 3, Critters 3. 92 Poison Ivy, 1993 Six Boys Live mit Robert De Niro. Und ich habe letztens auf Arte eine Robert De Niro Filmografie gesehen, Biografie gesehen. Und ist ja auch einer der überragendsten Schauspieler ever. Auch eine brutale Filmliste, muss man wirklich sagen.
Ja,
und total. Wie der 1993 schon über Leonardo DiCaprio gesprochen hat, der seinen Sohn oder Stiefsohn oder Sohn, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, da drin gespielt hat. Das ist ein sehr böser Film, muss man sagen. Das ist kein gute Laune-Film. Hat auch viel von Misshandlungen, genau. Quälerei und so zu tun. Also wirklich sehr, sehr hart an vielen Stellen.
Er hatte? Wie
Robert De Niro heute noch über Leonardo DiCaprio spricht. Da war Leonardo DiCaprio, was sagst du, wann ist der geboren? 72?
74. 11. November 74.
Da war der 17 Jahre alt.
Ja, und auch eingeschüchtert. Er sagt ganz oft in seiner Jugend, dass er, wenn er Rollen spielen musste, neben anderen, er war ja noch kein großer Schauspieler, aber neben dem De Niro oder Johnny Depp, dass er immer Angst hatte, dass auch wenn er selbst sehr gut vorbereitet ist und gut umsetzt oder performt, dass er trotzdem schlecht aussehen wird neben denen, weil die zu gut sind. Also er hat die selbst sehr hoch über sich schweben gesehen, hatte immer Angst, schlecht dazustehen, selbst wenn er seine allerbeste Leistung gibt. Und das fand ich einen interessanten Gedanken, weil nämlich so auch, glaube ich, zwischen De Niro und DiCaprio eine besondere Beziehung schon 1993 entstanden ist oder begonnen hat. Ne? Oder in anderen Worten, Louis, this is the beginning, you know, of a wonderful friendship.
Und dann auch im selben Jahr Gilbert Grape, irgendwo in Iowa, das gab es so sein bekanntestes Frühwerk, wenn man das nennen darf.
Und im selben Jahr, stimmt, 93.
Und da halt an der Seite von Johnny Depp und Juliette Lewis, die da auch schon mitgemacht hat, da spielt er ein, ja, geistig Behinderten, darf man das so sagen? Kann man das so sagen?
Ich denke,
ja.
Das ist der jungen richtige Begriff.
Und in einer sehr dysfunktionalen Familie. Und das ist auch sehr traurig, also ist schon ein sehr trauriger Film. So ein Teil, ja, sehr schwierig und eine schauspielerische Leistung, wie du ja vorhin gesagt hast, dass der Regisseur selber schon gedacht hat, mit ihm würde irgendwas nicht stimmen. Wahnsinn. Mhm. Und sich in dem Alter schon so da reinzuarbeiten und solche Charakterrollen zu spielen. Ich habe den Film letztens mal abends geguckt. Wirklich verrückt. Also das ist ja nicht schon ein Jahr her, vielleicht der Dreivierteljahr. Aber wirklich verrückt, wie gut er da ist. Wahnsinn. Also
muss es man ist. Weißt du was? Eine Sache, die ich an ihm liebe, vor allem in seinen älteren Rollen. Also wenn du jetzt irgendwie Wolf of Wall Street, den ich ja, hatte ich dir erzählt, erst so viele Jahre später nachgeholt habe, der sozusagen lange oben auf dem Pile of Shame lag. Ich finde diesen Enthusiasmus, den er immer auch in seinen traumatisierten Charakteren darstellt, den die haben, obwohl sie eigentlich innerlich so kaputt sind oft oder so gekränkt sind. Wenn der zu dir kommt und sagt, gib mir 150.000 Euro, damit ich einen Burgerladen in einem Dorf aufmachen kann, das wird ein Riesenerfolg, dann sagst du, ja, nimm alles. Ja, nimm weil der, Oder nee, weißt du, genau, oder nimm's Doppelte, weil der hat einfach was, diese Energie, die aus dem raussprudelt, aber in stillen wie schnellen, in lauten und leisen Momenten, wie der das alles kann, finde ich immer faszinierend. Und er reißt dich so mit.
Also da ist er wirklich zu Recht, da hat er, glaube ich, auch Oscar-Nominierung dafür bekommen, oder?
Aber den hat er ja erst viele Jahre später
bekommen. Ich glaube, da hat er die erste Oscar-Nominierung dafür bekommen.
Und ich glaube, du meinst für den Grape jetzt, ne?
Ja, den Grape, erste Oscar-Nominierung,
genau. Ja. Und den ersten Oscar hat er aber dann bekommen, wann war es, 13? Nee, nicht 13 Jahre später, 10, 11 Jahre später.
Ja, da kommen wir ja später.
Nee, Entschuldigung, 12 Jahre.
Gibt's ja auch eine extra Story dazu.
Genau, ja,
gehen wir mal weiter. Also wirklich hervorragender Film. Sagen Sie, The Food Shoot Party.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Food Shooting Party, dann 101 Nacht und Schneller als der Tod. Ich kann dir zu allen drei nichts
sagen. Doch,
bei Schneller als der Tod die Lücke füllen.
Sagen, also zu den anderen zwei kann ich auch nichts sagen. Schneller als der Tod ist so mit Abstand einer der beschissensten Western, die jemals gedreht wurden. Da macht die Sharon Stone mit, da machen zwei, drei andere große Schauspieler noch mit. Das ist wirklich, das ist der, also wirklich einer der schlechtesten Western, die jemals gedreht wurden. Und ab da fängt auch für mich die Ära an, wo ich ihn nicht leiden konnte. Weil dann hat nämlich auch die Ära angefangen, dass er bei der, ich meine, da war ich auch so 13, 14 zu der Zeit, wo auch die Damenwelt in meinem Alter den hervorragend fand.
Ja, man war unsichtbar neben dem. Unsichtbar.
Ne? Genau, Schneller als der Tod, wirklich absolute Katastrophe, guckt den euch niemals an.
Dann und interessant, zwei Jahre vor seinem Durchbruch. Ne?
1995 kam Jim Carroll in den Straßen von New York und da war dann halt so dieses Thema, da war er halt in jedem Mädchen Zimmer hing ein Poster von dem.
Ja. Der Film nachvollziehbarerweise, muss man ja, fairerweise sagen.
Das war auch so die Zeit, wo er selber auch schon Drogenprobleme hatte, Drogenthemen. Probleme hatte der, glaube ich, so tief nie, aber da auch damit zu tun hatte.
Dann kam dieser doch sehr eigenwillige Film Total Eclipse, ne? Also diese Rimbaud und Verlaine-Geschichte. Die ja doch ein bisschen inhaltlich von, würde ich sagen, abweicht von dem, was er bisher gemacht hat, genretechnisch.
Dann kommt einer meiner Top-Hassfilme aus dieser Zeit.
Jetzt wird's spannend.
William Shakespeare, Romeo und Julia. Also so eine Scheiße.
Also, ohne Scheiß, ich das ist total, so das ist so ein war Film, den so ich klar. aus zwei Perspektiven sehe. Ich fand ihn damals richtig scheiße und konnte gar nichts damit anfangen, auch mit dieser Schönling macht jetzt Romeo und Julia. Und ich meine, ich habe Philosophie studiert, ne? Also Romantik, Poesie war was mich in meiner Jugend sehr bewegt und wo ich mich viel mit beschäftigt habe. Und diese Umsetzung davon.
Romantik und Philosophie waren auch so Themen, die mich in meiner Jugend gar nicht beschäftigt haben.
Ja, mich total. Ich habe es ja später auch studiert. Und deswegen war es eigentlich ein Film auf so einer großen Leinwand, den ich gerne auch gesehen hätte, der aber überhaupt nicht bei mir angeklungen hat. Also der hat überhaupt nicht für mich funktioniert. Aber später, heute, jetzt, sehe ich den Film komplett anders und mag den sehr. Also ich habe ihn früher nicht gut gefunden, heute finde ich ihn super.
Also bei mir absoluter Katastrophenfilm. Das war auch so der Tiefpunkt. Ab da habe ich ihn überhaupt nicht mehr leiden können. Da war er komplett unten durch.
Man muss aber sagen, dass, also ich verstehe, dass du den nicht mochtest. Ich habe ihn ja selbst nicht gemocht. Aber seine Performance in dem Film, jetzt mal nur auf die Performance, die ist halt auch saugut. Ne? Ja,
konnte ich damals nicht bewerten.
Ich meine, er war jung, es waren die Originaltexte, die ja auch verwendet wurden. Nur die Optik war ja modernisiert oder in modernes Setting gesetzt. Und es gibt doch diese berühmte an ihrem also die Todesszene so wo er für so viel Applaus bekommen hat. Ich hab mal gelesen, dass auch als er die Szene da am Set gemacht hat, viele Szenen mussten die wirklich irgendwie sehr sehr oft drehen, also auch wochenlang teilweise, aber da haben wohl alle den Atem angehalten und waren völlig weggeblasen von dem, was der da abgeliefert hat. Das muss wohl ein ganz besonderer Moment auch gewesen sein. Ja.
Danach kam Marvins Töchter, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen.
Nope.
Dann 1997, ja, dann hat er halt.
Ihr wisst es alle.
Dann hat er natürlich die Benchmark für sich gelegt.
Ja.
Titanic. Wie viele Jahre, wie viele Jahrzehnte, wie viele Dekaden war das der erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten?
Ewigkeit.
Keine Ahnung.
Ja. Guck mal, der.
Ikonische Szenen, die er geprägt hat, die heute noch, ich sag nur diese vorne auf dem Boot stehe Geschichte.
Genau.
Und hier, ich bin der König der Welt mit.
Übrigens, weil du's, ich wusste natürlich, dass du irgendwann sagen würdest, ich bin der König der Welt, das war improvisiert. Einige von diesen ikonischen Szenen, der Text ist einfach frei improvisiert. Das habe ich, wusste ich nicht, das habe ich heute erst gelesen, fand es sehr spannend. Dass,
auch dann weil, das Thema, dass die, ne, dass die böse Alte ihn nicht auf die Tür gelassen hat.
Ich weiß, was auch interessant war, die Kate Winslet und der DiCaprio, die hatten vorher, glaube ich, noch nicht, also die kannten sich noch nicht, die hatten auch beruflich noch nicht miteinander zu tun. Und oft ist es so, dass bei Filmen emotional besonders bedeutsame Filme sehr früh gedreht werden, wenn ein Film gedreht wird. Die werden am Anfang oft gemacht und gar nicht am Ende, wie man denken könnte. Und der DiCaprio und die Winslet kannten sich halt zu dem Zeitpunkt nicht, mussten aber gleich diese Nackt-Mal-Szene da machen, wo sie sich ausziehen mussten. Es war am Set tatsächlich so, dass sie vor den ganzen Leuten und auch vor ihm, ich meine, vom Alter waren die ja auch ähnlich, sich komplett nackt ausgezogen hat und es ihn total nervös gemacht hat und er Schwierigkeiten hatte, auch mit der Situation umzugehen. Und er sagt im Nachhinein, dass sie diejenige war, die ihn dann quasi in diesem Moment auch beruhigt hat und in eine Lage versetzt hat, mit ihr diese Szene zu drehen, die für beide sehr unangenehm gewesen war. Also die fand keiner, ich meine, man könnte jetzt natürlich, ich glaube schon, dass das für beide, die sich da überhaupt nicht kennen, da musst du dich nackig vor ihnen und 30 Leute stellen. Das ist schon eine echte harte Nummer, finde ich. Und aus den beiden sind dann aber richtig Freunde geworden. Die Winslet hat mal über ihn gesagt, wir haben die ganze Zeit am Set miteinander rumgefeixt. Er hat mich irgendwie keine gekitzelt, auch befummelt, hat sie gesagt. Ich habe das Gleiche mit ihm gemacht. Wir sind einfach richtig gute Freunde geworden.
Und das nicht.
Genau, und hält bis heute an. Also ich wollte nur sagen, ich finde es halt interessant, dass es sein so Durchbruch ist und diese ikonische Rolle, dass aber eigentlich so eine krasse Szene von diesem Film von zwei Leuten, die sich völlig unbekannt waren, am Anfang ihrer Karrieren sozusagen noch gedreht wurde. Ich finde dieses Setting krass irgendwie und interessant.
Und ich meine, machen wir uns nichts vor, über Titanic kann man ja sagen, was man will, das war schon Blockbuster-Kino.
Ja.
Halt, ne? Also das, wer den damals nicht gesehen hat, also... Ja. Machen wir uns nichts vor.
Gut. Also ich meine, was nicht nur, was der eingespielt hat, sondern wie viele Menschen den gesehen haben, das sind aberwitzige Millionenzahlen. Ne? Also
ja,
das
Wahnsinn. Ist
wirklich völlig irre.
Ja. Wie viele Leute, das gab ja mal eine Zeit, die haben dann wirklich monatelang vor dem Kino Schlangen gestanden. Da waren Leute, die haben den 3, 4, 5 Mal geguckt.
Ja.
Wie viele Kinofilme gibt es denn, wo sich Leute 3, 4, 5 Mal angucken halt, ne?
Also ich habe da, wo du gerade sagst, es gibt's ja nicht oft. Also ich meine, allein, dass ich einen Film zu Hause öfter gucke, gibt's bei mir nicht oft. Genauso wenig, wie ich ein Buch nochmal lese. Insofern ist es schon ziemlich selten, wenn man öfter ins Kino reingeht. Nicht mein persönlicher, aber was ich von jemandem kenne, von einem meiner besten und ältesten Freunde, der Mütter, der fand Braveheart damals so außergewöhnlich krass. Ich glaube, er war, ich würde sagen, 12 Mal hat er Braveheart im Kino gesehen. Und er ist immer mit abwechselnden Gruppen von Freunden rangegangen, weil er zu uns allen kam und gesagt hat, du musst sofort diesen Film sehen. Lass dein Leben liegen, scheiß auf alles, du kommst jetzt mit ins Kino. Und so war's dann auch. Und übrigens knüpfe ich damit mal kurz an eine unserer ältesten Episoden von No Country for Old Nerds an, nämlich die Geschichte, wo ich mit ihm in Braveheart in Kinopolis gehen wollte und wir schon drin im Kino waren und mich dann der Ordner rückwärts noch rausgeholt hat und wir deswegen Apollo 13 gesehen haben. Weißt du noch, das war Folge 2 oder 3.
Ja, das ist schon ein bisschen her, ja.
Na, genau. Back to DiCaprio.
Also
Titanic.
Meilensteinfilm. Generell fürs Kino und Meilensteinfilm.
Danach auch gut gealtert, oder? Also das ist ein Film, den du heute so gucken kannst. Gut, das CGI würde verbessert werden.
Heute der Rest noch habe ich irgendwo mal
stehen lassen.
Immer noch selbst im Fernseher brutale Einschaltquoten.
Aber heute wahrscheinlich vor allem nostalgiebedingt größtenteils, ne? Und damals halt wirklich war so wow.
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Danach 1998 Der Mann in der eisernen Maske.
Haben wir sehr unterschiedlich erlebt.
Ja. Ne? Sehr, mit sehr viel verschiedenen anderen Größen zu der Zeit, Gérard Depardieu etc. pp.
Hat mich angeturnt, weil ich auch schon den alten Mann in der eisernen Maske, die Story finde ich halt geil und
ja, hat mir halt auch schon 1000 Mal gehört, aber ich fand den damals, ich weiß nicht, von so diese Fallhöhe von Titanic dahin war mir dann ein bisschen zu hoch halt, ne? Aber war, den kann man ja machen. Also den konnte man da, ich war damals auch im Kino oder bis
zu
Hause und das hat er schön, Mann, eiserne Maske, schön.
Ich meine, ich muss auch sagen, dass ich diese Art von Film, der Mann der eisernen Maske, also das Mantel und Degen, liebe ich ja über alles. Und früher war ich ja, wie du auch weißt, ständig mit meinem Papa ins Kino und da haben wir alles mitgenommen.
Man muss halt sagen, das ist auch noch so die Zeit, gerade dann nach Titanic, da war der halt auch jahrelang überall
omnipräsent.
Und halt da.
Das
sehr verhasst von mir auch an der Stelle.
Ich weiß nicht,
aber ich fand nicht so, habe ich da was, diese, naja.
Vielleicht waren wir auch alle, also ich stell's einfach mal in den Raum, ein bisschen neidisch, weil, also indirekt, weißt du, ich meine, das war halt der super erfolgreiche Typ, der in deinem Alter ist und du denkst dir so, wow. Arschloch, genau.
Tot. Original. Oder das in den Worten von Klaus Kinski zu sagen, du dummer Sau, oder.
True. Ja. Aber apropos. Okay.
Wenn wir jetzt, dem Tempo weitermachen, sind wir auch im Leonardo DiCaprio am 60. Geburtstag noch hier.
Übrigens. Aber jetzt, wenn man so drüber redet, sich das anguckt, ist es halt auch alles so interessant und es fallen einem tausend Sachen zu den
Einzelfilmen ein. Ja, Wahnsinn, hat schon einen großen Impact gehabt. Dann nächster Film auch wieder 1998. Celebrity, schön, reich, berühmt.
Tja.
Kann ich nichts zu sagen.
Also ich habe nur drüber gelesen, dass der wohl insgesamt nicht so gut ankam oder ein bisschen schwierig war, was auch dazu, auch wie der nächste Film, nämlich The Beach, was die Kritiker angeht jetzt vor allem. Und ich glaube, das war auch dann der Grund, warum er nach The Beach sich, ja, ich will jetzt mal einen kurzen Urlaub gegönnt hat, indem er sich vor allem auf so Klimaaktivitäten und sowas konzentriert hat.
Wenn er seine Filmografie, hier sieht man den Zahlen, der hat eigentlich nie Pause gemacht, ne?
Nee, er, also auch von The Beach zu Don's Plum, über den wir beide überhaupt nichts wissen im Jahr 2000. Dazwischen hat sich wohl diese abseits der Filme Aktivität abgespielt, da brauchte er wohl irgendwie mal eine Pause. Aber wir gehen zurück zu The Beach.
Kurz. Ich habe jetzt nicht so viele Erinnerungen an den, obwohl ich den vor 7, 8 Jahren nochmal geguckt habe.
Das ist ja auch ein Fiebertraum, dieser Film.
Ja, das ist ja so, der hat ja das so dieses Leben in Thailand, Koh Samui war das ja dann, glaube ich, da diese berühmte Strand, der ist ja heute noch über Touristen überbevölkert.
Aber wenn ich es mir richtig gemerkt habe, gibt's nicht mehr. Die wurde nämlich nach dem Dreh von einem Tsunami komplett vernichtet. Und das fand der DiCaprio, lustigerweise habe ich mir das gemerkt, so schlimm, dass der einen Riesenhaufen Geld in die Region gespendet hat, um da irgendwas wieder zu machen.
Das ist jahrelang Mega-Touri-Hotspot. Oder kann sein, dass der, dass die jetzt
das stimmt, aber
der Film war halt so ein Drogen. Ja, Aussteiger.
Open-Fieber-Film.
Hippie-Culture-Film. Kann ich nicht mehr so viel zu sagen. Weiß nicht mehr. Es ging halt viel um Drogen und nackte Haut.
Ist auch eine Buchverfilmung, also Romanverfilmung, ne? Nicht fürs Kino geschrieben worden, sondern, genau.
Dann Don's Plum, kann ich nichts zu sagen.
Und nur The Beach muss ich, da wollte ich noch einen Satz zu sagen. Ich weiß nicht, warum es mir damals so ging, aber für mich war das war Film auf LSD. Ne? Ja. Also das war für mich einfach so ein kranker Flash. Ich glaube, ich habe ihn zweimal gesehen oder dreimal und ich glaube, erst beim zweiten Mal hat es so richtig Klick gemacht bei mir. Beim ersten Mal war es wie durch ein Museum voll bizarrer Kunst zu gehen. So hat sich das angefühlt.
Absolut crazy. Also wie gesagt, dann 2001, Don's Plum, kann ich nichts zu sagen.
No idea.
Und zwei Gangs of New York. Und da muss ich sagen, hat es für mich angefangen, dass ich ihn in einem anderen, da hat er nicht mehr so dieses Milchbübchen-Ding gehabt, auch noch. Da ist schon viel so dieses Milchbübchen-Thema drin gewesen. Und den Film habe ich damals, wie er rausgekommen ist, überhaupt nicht gut gefunden. Also vom Optischen her fand ich überhaupt nicht ansprechend.
Ich auch.
Der hat sich aber dann irgendwann über die Jahre zu einem Film entwickelt, den ich doch immer mal ganz gern mal gucke. Also das ist jetzt nicht so der, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Guilty Pleasure ist, dafür ist der eigentlich zu gut. Aber gerade auch wegen Daniel Day-Lewis in seiner ikonischen Rolle da drin, ist eigentlich wichtiger als Leonardo DiCaprio für mich in dem Film. Auch ein Haufen super Schauspieler dabei gewesen, auch heute noch.
Stimmt.
Also ich glaube, Schauspieler.
Das ist bei mir ähnlich wie bei Romeo und Julia. Das ist ein Film, den fand ich damals nicht gut. Wenn ich mir den jetzt nochmal angucken würde, kann es sein, dass ich meine Meinung über den sehr verändere. Also vor allem
super viele Schauspieler, die heute noch großen Impact aufs Kino haben, waren da damals schon dabei. Wie hieß ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, der englische Film, die englische Kurzserie, die so viel abgeräumt hat mit dem Jungen, der die Klassenkameradin umgebracht hat, wie hieß er?
Netflix und
der Hauptdarsteller da davon,
ja.
Graham, spielt da auch mit zum Beispiel.
Oh. Nochmal so. Adolescence, oder?
Genau,
das war's, ja.
Genau. Also auch. Genau. Ich fand den im Nachhinein immer ganz okay. Jetzt guck den immer mal. Kann man mal machen. Dann 2002, wieder im selben Jahr. Das ist verrückt. Wann hat er das alles gemacht, dieser Mensch?
Wahnsinn, oder?
Catch Me If You Can.
Wie war dein, also ich meine, das ist ja ein Film, der schon ein bisschen gehypt wurde. So habe ich es in Erinnerung.
Ich war damals auch im Kino gewesen. Das weiß ich noch.
Gesehen habe ich den auch. Er war aber bei mir unter den Erwartungen zurückgeblieben, muss ich sagen.
Ja, er war halt ein total gut aussehender, jugendlicher, cleverer Leonardo DiCaprio, gelingt irgendwie alles, kommt als Pilot durch und wird von einem genervten Tom Hanks verfolgt. So, Kurzfassung. Aber das ist ja, basiert ja sogar auf wahren Begebenheiten. Also das, was da passiert ist, ist ja wirklich so passiert. Und dass der Typ, der den Leonardo DiCaprio gespielt hat, sich da mit genau denselben Tricks über sich gemogelt hat,
das
hat
ist ja super
ein
krass.
Riesen Umdenken bei den Fluggesellschaften und so auch gesorgt. Also hat ja nachhaltig.
Ist richtig, ja. Ja, genau, da hast du vollkommen. Also ich meine, ich glaube, ich hätte den Film in einem anderen, irgendwie in einer anderen Machart sehen wollen. Ernster hätte er mir glaubt. Und nüchterner und ernster. Es gibt ja so eine Story darüber auch. Oh, ich glaube, auf Netflix ist das eine Serie. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die nicht sogar auch in Schwarz-Weiß ist. Also das ist eine moderne Serie, die man absichtlich aber so auf alten Pace, alte Langsamkeit in Filmen und so gemünzt hat. Die habe ich eine Weile mit meiner Freundin geguckt. Wir haben irgendwann nicht weitergeguckt, fanden die aber gut. Auch sehr, sehr langsam. Und ich glaube, diese etwas trockenere Darstellung von dem Thema oder von der Story, die gefällt mir ein bisschen besser, als wie sie es da gemacht haben. Aber egal. Das nächste, 2004, ist ein absolutes Highlight. The Aviator. Mein Gott, was ein Film. Was für ein Werk von einem Film.
Der da Hammer. Ich auch, finde ich, das erste Mal gesehen, was er schauspielisch drauf hat.
Das war die Erwachsenen.
Das ja. War jetzt nicht so mein Film. Ich habe den auch zweimal gesehen.
Boah. Also du weißt ja.
Ich damals auch im Kino. Ja. Mhm. Aber das war nicht so mein Film, weil ich auch mit dem Charakter, den er gespielt hat, konnte ich nicht so viel anfangen. Aber da hat man ja schon gesehen, okay, das geht hier mal schauspielerisch in eine ganz andere Richtung jetzt.
Weißt du, so dieser Erfindergeist und dieser Willen, etwas hinzukriegen in dem Film, das hat mich beim Gucken so mitgerissen und auch so begeistert. Also ich hatte ganz viele Momente, die mich einfach unglaublich begeistert haben in dem Film. Das war so ein richtig geniales Erlebnis, ja. Den liebe ich sehr.
Wirklich saugut, muss man sagen. Dann kam 2006. Ja. Ein Film, der ist wirklich unter meinen Top 20 all time.
Super geil.
Departed und der Feinden.
Einfach nur geil.
Da war er wirklich überragend gut. Auch mit seinem Gegenspieler Matt Damon in der Beziehung da.
Super.
Jack Nicholson. Wahnsinn. Also wie oft ich diesen Film auch schon geguckt habe. Danach war der auch, habe ich meine Meinung zu Leonardo DiCaprio um 180 Grad gedreht. Bei Aviator war das schon so, wo ich gesagt habe, boah, da ist wirklich sehr großes Potenzial. Und bei Departed, diesen abgezockten, miesen Typen zu spielen.
Finde ich geil.
Tipptopp. Also wirklich richtig, richtig gut.
Und ja, und so zeigt er, dass er anstatt dem verliebten Schönling durchaus in der Lage ist, völlig komplexe Personen bis hin halt auch zum Fiesling zu spielen, dass er eben diese Wandelfähigkeit hat und alle Rollen aber auch vollständig ausfüllt. Ne? Also den haucht er richtig Leben ein.
Bei Aviator und dann auch bei Departed hat er ja auch angefangen, dann so richtig gebrochene Leute zu spielen, ne? Die richtig.
Genau, also hatten wir vorhin schon mal angeteasert, ne? Diese Traumata spielen in seinen Charakteren immer eine Rolle. Und ich glaube, was wir vorhin gesagt haben, stimmt auch, dass er sich diese verschiedenen komplexen Charaktere, die er über die Zeit gespielt hat, deren Traumas, das Können, die darzustellen, das hat er sich mitgenommen, sodass er heute wahrscheinlich von all dem zehren kann und in seine neuen Rollen stecken kann. Also das Gelernte wiederverwenden kann, ohne Langeweile. Und ich meine, das siehst du spätestens bei 2023 Killers of the Flower Moon in seiner Rolle da. Das ist auch wieder ein ganz großes Ding. Aber wir bleiben erstmal noch im Jahr 2006 und gehen mal von dem sehr geilen Departed weiter zu Blood Diamond. Was sagst du?
Ich fand den super.
Auch?
Ja. Ja. Da hat er ja ein richtiges Arschloch gespielt. Geht's ja um so diese Blutdiamanten aus Afrika. Und da hat er ja jemanden gespielt, der sich ja eigentlich auch daran erstmal bereichert hat, an dieser ganzen Geschichte.
Danny Archer.
Das war ich.
Hieß der Danny Archer.
Ja, aber auch da eine super Rolle. Der Film ist ein bisschen abgestraft worden, immer. Ich habe den gemacht, muss ich sagen. Also es ist kein Top-100-Film, aber den kann man schon immer mal gucken.
Das war kein
gute Laune-Film, ne?
Genau, also inhaltlich wurde der für gut befunden, nur dass der zu lang war. Also die haben sozusagen dass den Film zu sehr in die Länge gestreckt und die Kritik war, dass man den in etwas kürzer machen hätte können und das dem Film gut getan hätte. Aber inhaltlich ist der als gut. Also vor allem auch der Charakter Danny Archer selber wurde besonders gelobt, ja. Ne, den der
auch da schauspielerisch wieder top, da hat er eher so einen bösen oder bösereren Charakter gespielt. Genau. Dann 2007 einer seiner der erste große Dokumentarfilm, den er begleitet hat, auch vertont hat. 11th Hour, 5 vor 12 heißt auf Deutsch.
Das ist so ein In-Your-Fresse-Titel.
Ja, aber ich habe den gesehen, der ist auch gar nicht so lustig, muss man sagen. Also
Klar.
Sieht man schon sehr. Wir brauchen jetzt das Thema Klimaveränderung, menschengemachte Klimaveränderung jetzt selber nicht aufmachen. Aber da engagiert er sich halt schon seit seiner frühen Jugend dafür. Und da.
Das stimmt, ja.
Nutzt er halt auch seine Reichweite und seine Möglichkeiten. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, wie gut kann man das machen, wenn man seine eigene Yacht besitzt hat, ne? Aber da.
Ja. Oder mit dem Privatflugzeug zum Rewe fliegt.
Ja. Ne? Aber gut ist günstiger. Ne?
Da war, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber man kommt ja nicht dran vorbei, dass die Swifties zurzeit nicht so gut auf ihre Göttin zu sprechen sind. Unter anderem auch, weil da jemand mal jetzt herausgefunden hat, wie viele Flüge die mit ihrem Privatflugzeug macht. Und ich meine nur so ein bisschen, also ich glaube, man kann so übertreiben, wie die das gemacht hat, wenn man jetzt aus beruflichen Gründen viel fliegen muss. Und das könnte ich mir beim DiCaprio einfach vorstellen, dass das auch der Grund ist. Dann lässt sich das schon vereinbaren, wenn er
jedes Jahr zwei Filme alleine, eben, die nicht alle gerade hier um die Ecke gedreht werden bei ihm.
Genau. Gut, also ich denke, es ist Thema, fair. Er engagiert sich, ja, ne, und auch wenn er sozusagen Dinge tut, die dem Klima schaden, solange er sein Geld, was er damit verdient, auch wieder nutzt, um dafür zu sensibilisieren, was dagegen zu machen, finde ich, ist ja auch fair. Emissionsausgleich nenne ich das mal.
Ablassbrief, ja, hieß das im Mittelalter.
So, ja. Der Mann, der niemals lebte.
Der Mann, der niemals lebte, 2008, Body of Lies. Okay. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. 5 von 10.
6. Er ist meiner Ü40 Erinnerungslücke verloren. Ja, das kann ich dir gar nicht mal mehr ganz sagen.
Solider Spionage-Action-Film. War okay. Nichts Tolles, nichts Schlechtes.
Also muss ich nicht nachholen sozusagen. Ist auch so okay.
Ja, glaube auch. Okay. Dann kommen wir natürlich jetzt 2010 zu einem meiner Highlights. Oder kommen jetzt mehrere Highlights von ihm hintereinander. Aber das ist schon einer der Filme, die ich besonders mag von ihm. Da kommen wir zu Shutter Island.
Zeiten des Aufruhrs haben wir übersprungen.
Oh, haben wir Zeiten des Aufruhrs übersprungen.
Die müssten wir vorher noch einmal kurz 2008, okay,
da kann ich jetzt
noch
mal dran.
Da war ich schon mal dazu. Ich auch nicht, aber ich dachte mir nur fairerweise, soll ich mir den nicht links liegen lassen.
Ich war schon so bei Shutter Island.
Kein Problem. Ja, klar, da wollen wir ja auch hin, also, ehrlich
gesagt. Als Aufruhr kann ich leider nicht viel zu sagen.
Sorry. Nee, also da sind wir einfach fair. Da haben wir uns nicht in der Tiefe informiert, aber ich glaube, ihr kriegt hier genug Filme um die Ohren gehauen und empfohlen. Den müsst ihr mal selber nachschauen. Oder wenn ihr ihn gesehen habt, schreibt uns was dazu in die Kommentare darüber. Wir lesen es gern.
Diamant vergessen haben. Ja, jetzt genau. Aber zum 10. Mal. So. Shutter Island. Auch Buchverfilmung, Romanverfilmung. Ein überragend guter Film.
Also wirklich geiler Scheiß.
Ja. Psycho-Thriller, wo Leonardo DiCaprio jemanden spielt. Ja, also wenn man es jetzt nicht spoilern will. Ja. Also wer noch nicht gesehen hat, guckt ihn euch an. Wir sagen jetzt nichts zur Handlung. Eine der besten Endszenen, Auflösungen dieses Films, die ich je gesehen habe.
Ja, leider ist einfach saugeil.
Leider wurde er mir, bevor ich ins Kino ging, von meiner Angetrauten etwas zerstört, weil sie schon gesagt hat, oh Mensch, der muss ja einen geilen Twist haben, der Film. Und wenn du das vorher
jetzt weißt, jetzt tu du es nicht auch.
Ja, ja gut, aber der Film ist jetzt 16 Jahre alt. Ja. Ne? Aber ich gehe jetzt nicht drauf an. Also da spielt er wirklich hervorragend.
Also vor allem, was ist das für ein Genre? Ist ein Psychothriller. Und es ist natürlich auch wieder eine Kooperation von Martin Scorsese zusammen mit DiCaprio. Und das kommt halt häufiger vor. Und das sind dann auch immer Garanten dafür, dass es sehr gut wird.
Ich wollte jetzt vorhin nicht drauf eingehen. Bei Gangs of New York haben die, glaube ich, auch schon zusammengearbeitet, oder?
Das war aus ich glaube ja, aber ich gucke es jetzt einfach auch mal nach.
Also wirklich ein hervorragender
Film. Haben Sie.
Ein hervorragender Film, Shutter Island. Den habe ich auch schon sehr oft geguckt.
Und das Krasse ist, wir sind ja im Jahr 2010 gerade und haben jetzt gerade über Shutter Island gesprochen, der wirklich schon ein besonderer Film ist. Aber was jetzt im selben Jahr noch oben drauf kommt, als Kirsche und Sahne auf der Torte, das überlasse ich dir anzukündigen, denn das ist ja auch einer deiner Lieblingsfilme.
Ja, wirklich. Da muss ich sagen, Shutter Island war schon wirklich total begeistert von Leonardo DiCaprio und seiner Rolle und was er da gemacht hat, super gut. Und dann 2010, einer meiner wirklich, der kommt in die Top 10 meiner Allzeit-Lieblingsfilme. Und den gucke ich auch mindestens einmal im Jahr, Inception.
Super. Ein großes Werk.
Guter Film. Mit dieser,
die Prämisse ist halt einfach selten unverbraucht, ziemlich genial.
Christopher Nolan-Film, kann man schon nicht mehr sagen. Mit in Träume reingehen, verschiedene Traumebenen, was ist Wirklichkeit, was ist keine Wirklichkeit. Bis heute eins, auch der, gerade auch nach Shutter Island, der auch ein verrücktes Ende hat, der sehr viel Fragen offen lässt. Dann hier wieder ein Film, der sehr viel Fragen offen lässt. Und hier eine hervorragende Rolle von Leonardo DiCaprio. Der ganze Film ist überragend. Leonardo DiCaprio, 10 von 10 an der Stelle.
Auf jeden Fall. Das war übrigens der 7. Film von Christopher Nolan überhaupt, den er gemacht hat. Zählt also insofern, würde ich sagen, noch sogar zu seinen eher frühen Werken. Umso spannender, was er daraus gemacht hat. Inception ist genau ein Film ja auch, der sich mit der Realität und den Ebenen der Realität oder Dimensionen der Realität beschäftigt, was was ich besonders schön fand in Inception oder besonders, was mein Interesse besonders bekommen hat oder erregt hat, wenn in einer Ebene dieser Zeit was passiert, wie sich diese Ripples, wie sich das auf die anderen auswirkt.
Ja, das ist ja bei Nolan immer so ein Thema, spielt ja immer mit Zeit, ob bei Dunkirk oder Tenet.
Ja, oh, und Dunkirk, oh mein Gott, was für ein guter Film.
Aber da Leonardo DiCaprio wirklich überragend gut.
Allerdings muss man sagen, Inception ist mit seinen 148 Minuten, man braucht Zeit, man braucht die Ruhe, man muss die ganze Zeit am Ball bleiben. Da geht nichts mit auf Toilette gehen, Handy gucken oder so. Den Film musst du wirklich komplett gucken und unabgelenkt, damit du da auch mitkommst, meiner Meinung nach. Ansonsten kann die Enttäuschung am Ende nämlich auch größer ausfallen, weil du vielleicht einfach sagst, was habe ich da gesehen? Also du musst dich dem Film auch widmen.
Von meiner Seite absolute 10 von 10 Empfehlung. Dann 2011, was der eine Zeit... Wie wenig Zeit da zwischen diesen Megafilmen ist, ist verrückt.
Ja, das stimmt.
2011, J. Edgar.
Genau.
Den fand ich
gut, aber viel zu langsam.
Charakterdarstellung J. Edgar Hoover, der Chef vom FBI jahrelang. Ist aber, glaube ich, auch interessanter, wenn man Amerikaner ist und dann auch mehr Beziehung zu dem FBI-Thema vielleicht hat. Und auch zu dieser Historie, die da dahinter steckt, auch mehr hat. Und den Charakter J. Edgar Hoover einfach auch besser kennt.
Ja, wenn der sozusagen bei uns wie der Weizsäcker oder sonst wer so eine bekannte Figur ist, über die du schon seit deiner Kindheit 1000 Sachen gehört hast.
Ja, auch nichts Gutes, der war ja auch sehr streitbar. Aber der ist schon einer der schlimmsten Menschen der Menschheitsgeschichte wahrscheinlich so gewesen, mit seinen Methoden, Leute auszufragen, abzuhören, egal. Aber auch da, Kammermann ist so der erste richtige Charakterdarstellung, weil jemand... Oder erste, nicht, aber so.
Also eine real existierende Person. Ja. Ne?
Da war auch, glaube ich, schon, da haben sie das erste Mal Richtung Oscar geschielt. Da brauchen wir jetzt einen Oscar dafür, so ungefähr. Bei Shutter Island hat es ja schon nicht geklappt. Der hätte auf jeden Fall schon das fünfte Mal in seiner Filmografie verdient gehabt.
Es hat bei Titanic nicht geklappt.
Ja.
Und der Film hat 11 Oscars bekommen. Den 12. hatten sie nicht für Leo mehr. Ne?
Ja,
das ist schon hart.
Aber auch, glaube ich, wegen Hauptdarsteller oder so war
das. Ja, so genau das war's. Das hat er halt damals nicht gekriegt. Allerdings muss man sagen, da kommen wir noch drauf, wofür er es künftig gekriegt haben wird, in die Vergangenheit gesehen, also aus unserer Vergangenheit nach vorne geschaut. Das ist ja
dann auch irgendwann ein bisschen priorisiert worden, ne?
Ja, zu Recht vielleicht aber auch. Man muss aber auch sagen, dass das er ja nicht der einzige starke Darsteller in Titanic war und insofern das vielleicht auch gut war, dass es dann später für eine totale Eigenleistung verliehen wurde. Ja. Aber wir kommen dahin. Wir sind erst noch bei J. Edgar und kommen jetzt von 2011.
Hat er seinen ersten Abstecher zu unserem guten Freund Quentin Tarantino gemacht, 2012. Django Unchained, auch ein überragend guter Film.
Überragend
da spielt er jetzt auch mal jemand richtig Böses und Streitbaren. Und da geht jetzt auch so seine Meme-Historie los. Ab da sind sehr viele Memes von ihm entstanden. Und ich finde, die Rolle, die er da spielt, ist einfach hervorragend von ihm gespielt. So dieser normale Schönling, schöne Kerl, sag ich mal, der dann dieses Sklaventreiber-Arschloch da spielt, das ist schon auch diese Szene, wo er den, gibt's ja auch heute noch das Thema, dass wir den Schädel auf dem Tisch zerschlägt beim Abendessen und sich die Hand aufschneidet, dass das improvisiert war. Also dass er sich wirklich die Hand aufgeschlagen hat da dabei. Und dementsprechend auch alle Jamie Foxx und Christopher Waltz so entsetzt reagieren auf diese Szene, kommt nicht nur wegen seiner Performance und der Szene, sondern auch, weil er wirklich sein Blut in der Hand hatte, was überhaupt nicht geplant war an der Stelle. Und auch eine hervorragende Leistung. Er spielt mal was ganz anderes, spielt mal so einen abgezockten Sklavenhändler-Typen.
Ja.
Auch mal ganz stark, ganz stark. Auch ein hervorragender Film und auch ein hervorragender Western.
Kann ich, habe ich nichts hinzuzufügen, unterschreibe ich alles genauso. Es war ein wunderbares Erlebnis, diesen Film zu sehen und den kann man uneingeschränkt weiter.
Das ist jetzt auch schon keine Ahnung, ich müsste dann mal durchzählen, wie viel das jetzt schon auf der Liste war, wo ich im Kino war. Das ist schon auch brutal.
Ja. So, dann.
Ja, ja. Wir sind halt so ein bisschen im Schweinsgalopp unterwegs, sonst sitzen wir wirklich bis Weihnachten hier. Dann 2013, das ist so verrückt. Das ist einfach immer ein Jahr nach dem anderen.
Also weißt du, man hat gerade so irgendwie Django Unchained abgeliefert und dann kommt der große Gatsby.
Ja, der war jetzt, ist halt auch so ein Historienfilm, Romanverfilmung, die auch schon oft verfilmt wurde in verschiedenen Varianten.
Richtig. Hat er es jetzt groß besser gemacht als die davor gewesenen Filme? Ich weiß es nicht. Allerdings ist es natürlich ein Baz Luhrmann-Film. Und Baz Luhrmann mag ich halt sehr gerne. Aber ich glaube, da scheiden sich auch die Geister. Man liebt ihn oder hasst ihn. Ja, das ne? ist aber
halt so, da wird die ganze Zeit so eine halt Erwartungshaltung aufgebaut, was passiert, dann passiert eigentlich nie was.
Ja, genau, das trifft den Film sehr gut. Das ist so, er plätschert so ein bisschen vor sich hin, finde ich.
Ja, er hat immer so eine Erwartungshaltung, oh, was passiert da jetzt? Und es passiert halt dann irgendwann passiert dann gar nichts halt.
Ja.
Also, und teilweise richtig grauenhafter CGI dafür, dass das schon 2013 war.
Das stimmt.
Da waren ganz komische CGI-Thematiken dabei. Egal.
Aber im selben Jahr macht das ja noch wieder gut. Ja. Indem also, er nämlich einfach den Wolf auf die Wall Street loslässt.
Der hat solide da gespielt, ja. Auf jeden Fall.
Auch wieder Memes produziert. Er war halt total, genau, ich meine, da gibt's ja verschiedene geile Memes. Klar, das mit dem Champagnerglas ist wohl eins der berühmtesten. Und ich weiß es nicht mehr, ob es daraus ist, also jetzt gerade nicht. Aber ich glaube, der You had my curiosity, now you have my attention. Ist das nicht auch?
Nein,
war das aus Aviator oder aus dem?
Django Unchained.
War bei Django Unchained. Okay, genau. Ich wusste jetzt nicht mehr genau, wo es her war, aber es ist eins meiner Lieblingszitate. Und
jetzt 2013.
Ja.
Einer der geilsten Filme und einer der größten Frechheiten in einer Situation.
Ja.
The Wolf of Wall Street. Was war ich begeistert von diesem Film? Was heißt war? Bin immer noch begeistert von dem Film. Ich habe den auch vor einem halben Jahr so erstmal wieder geguckt. Hier muss man immer so ein bisschen Abstand gucken, weil er halt schon sehr verrückt ist.
Ich hab mir zum nachgeholt, wie schon gesagt. Damals also nicht gesehen, dass es rauskam, wobei ich immer Lust drauf hatte. Das ist dann halt so auf den Pile of Shame gewandert, warum auch immer. Und dann habe ich ihn, wann war es dieses Jahr, glaube ich, war es nachgeholt.
Schande über dein Haupt.
Die ist jetzt getilgt. Ich habe sie jetzt gesehen und fand ihn super. Ja, ich habe ihn halt nur nicht zu der Zeit
gebraucht. Pile of Shame, wirklich Shame. Bei dir können sie mit 5 Glocken rumlaufen. Ja,
ich hoffe aber, bei euch ist das genauso. Sonst,
nee, Sandra also Baldur's Gate.
Ja, wobei, ich hatte es dir neulich, aber jetzt habe ich ein Argument zum Zurückschlagen mir rausgesucht. Doch, ich habe es dir ja neulich geschickt schon. Und zwar hat sich nämlich herausgestellt, dass gerade mal von allen Menschen, die je Baldur's Gate 3 gespielt haben, gerade mal 4% das Ding zu Ende gespielt haben. Der Rest gibt vorher auf und spielt es nie durch. Also das heißt, fast alle Menschen weltweit. Dass du
zu den 96% der Pfeifen gehörst.
Gut, na, ich werde es ja noch durchspielen. Nein, aber da lasse ich dich nicht so schnell raus. Also eins will ich dazu noch sagen. Das bedeutet, du hast die Ehre, zu den wenigen zu gehören, zu den wirklich wenigen Menschen auf der Welt, die dieses Spiel durchgespielt haben. Der Großteil zockt halt irgendwie Akt 1 oder so an und bisschen in Zweier und hört dann auf.
Das ist auch wie hier, der Großteil kennt die ganzen Filme nicht, weil die Fast and the Furious gucken. Willst du da dazugehören? Das sind bestimmt auch 96%.
Das ist jetzt schmaler Grad, nee, aber ich will damit nur sagen, ich find's einfach, das ist ja eine ziemlich neue Statistik, die erst vor 1-2 Wochen rausgekommen ist oder gepublished wurde. Und ich finde es halt interessant, dass ein Spiel, das so hart gehypt ist, und das kann man ja auch gleichsetzen mit hart gehypten Filmen, am Ende guckt den keiner zu Ende oder spielt's keiner zu Ende, was für mich ein Qualitätskriterium ist, was viel zu wenig beleuchtet ist, wenn's um Baldur's Gate 3 geht, weil ein Spiel, was Kaiser zu Ende spielt, das kann ich nicht unbedingt mit 10 von 10 bewerten, das damit schwierig, aber.
Von 10.
Ja, dann gehen wir zurück um einen Punkt auf die 10 von 10, weil es keine, also, um es kurz zu machen, Filme oder Dings, man muss da fair bleiben, glaube ich, und ja.
Wolf of Wall Street, eine schauspielerische Leistung, die ich so noch nie irgendwo gesehen habe. Also, wie der diesen Film durchzieht, wie der in diesem Film ist, was der da für Aktionen macht, mit welcher Intensität er spielt, 400 Memes produziert, ein Wahnsinnsfilm, wie wandelbar der da drin ist, welche Verrücktheit der da drin spielt. Wie durchgedreht das alles ist. Generell die Story, die da passiert, die war ja in Wirklichkeit schon ziemlich durchgedreht. Wie der das verkörpert. Ich sag nur diese Szene, wo er versucht, mit dem Fuß den Lamborghini aufzumachen.
Alles super. Wahnsinn. Intensiv.
Wahnsinn.
Ja.
Und dann geben die dem keinen Oscar dafür. Ich weiß gar nicht, welcher Schmutzfilm 2013 den Oscar bekommen hat. Oder welche Darsteller.
Es ist aber wirklich total irritierend, dass er für Wolf of Wall Street den nicht abgeräumt hat. Das ist auch ehrlich gesagt nicht nachvollziehbar,
weil
das
war nachvollziehbar.
Ja.
Weil also eine größere Oscar-Leistung. Ich weiß nicht, nach welchen
Kriterien, ne, das
nach welchen Kriterien das geht, aber also das war wirklich das Unverständnis, das war ja auch so diese wie sagt man, das was den Film dann im Nachhinein noch mehr gepusht hat, war eigentlich, dass er den Oscar dafür nicht gekriegt hat.
Ja, das und war total so, ja, genau.
Und den hat in dem Jahr sein ehemaliger Kollege von Gangs of New York, Daniel Day-Lewis, bekommen für die Darstellung als Lincoln. In dem gleichnamigen
Film. Stimmt, der lief damals auch, ja, genau. Vielleicht, weil das für Amerikaner, würde ich sagen, ein anderer Stellenwert. Und
genau, das meine ich halt. Also diese Kriterien, mit denen das vergeben wird, ist halt auch nicht unabhängig, was da passiert. Ne? Aber über die Oscars brauchen wir sich ja nicht streiten.
Nee.
Wie bei Grammys oder Emmys oder was weiß ich.
Ich glaube aber, weißt du, es gibt Filme wie zum Beispiel die Herr-der-Ringe-Trilogie, von denen unglaublich viele Menschen sagen, die sind absolut hypergenial. Aber was den Wolf of Wall Street so besonders macht, ich glaube, jeder Mensch auf der Welt, der den gesehen hat, würde sagen, das ist eine 10 von 10. Also ich übertreibe jetzt natürlich, aber ich glaube, das allgemeine Einverständnis darüber, was das für ein absolut genialer Film war, das ist sehr weit verbreitet. Und das schafft ja auch nicht jeder Film so.
Was der für über geile Szenen, geile Momente hat, das sucht seinesgleichen, absolut.
Ja, gerade wenn er auch so truffgeschickt ist, wie real er das spielt. Es ist ja halt einfach schlimm zu sehen, wie der Typ, den er verkörpert, selber den Bezug zu sich selbst verliert. Das siehst du ja in diesen Szenen, das fand ich ziemlich groß.
So gefeiert, den Film. Aber gut.
Ausnahmsweise mal, ja.
Mal ein Jahr Pause.
Please.
Und dann haben sie sich...
Zwei.
Jetzt gehen wir in die Vollen. Jetzt ziehen wir uns den Oscar an Land. Und haben The Revenant, der Rückkehrer.
Ja, und aber ich meine, schon wieder müssen wir sagen, es war unglaublich, der Film.
Also,
was will man sagen? Super krasser Streifen.
Hat ja schon gesagt, okay, der Leonardo DiCaprio ist auf der höchsten Stufe der Schauspielkunst.
Zenit angekommen, ja.
Wenn wir gerade bei seinem Kontrahenten an der Stelle sind, Daniel Day-Lewis, der ja nur krasse Charaktere immer spielt, keine Ahnung, wenn der irgendeine Rolle spielt, tut er sich ja erstmal 40 Jahre in einem Kloster einschließen, um mit Menschen zusammenzuleben, damit er weiß, wie ein Mönch furzt oder irgend sowas.
Ja, also richtig. Ja, da werden Tongeräusche aufgenommen.
Hoch eine Million.
Absolut, ja.
Aber danach, The Revenant, ich war im Kino. Ich weiß nicht, ob mich im Kino schon mal ein Film so weggehauen hat wie der.
Das ist unglaublich, ja.
Wahnsinn. Diese...
Es ist so viel,
die Kälte, was man da die man bei dem Film spürt.
Ja,
diesen Überlebenskampf, den er hat. Auch ein überragend guter Tom Hardy in dem Film,
der ich so einen sagen,
total bösen Anakund.
Tom Hardy! Wie geil, Leo total und Tom Hardy.
Und dann dieser Revenge-Film, dass er da versucht, seinen ermordeten Sohn zu rächen und zurück ins Leben zu kommen. Auch diese Bären-Szene, wie sie das gemacht haben, Wahnsinn. Ich habe im Kino gesehen, ich war wirklich klatschen als geschützt bei dieser Bärenszene. Und dafür hat er auch absolut verdient den Oscar.
Endlich den Oscar.
Obwohl ich sagen müsste, wenn ich jetzt Wolf of Wall Street nochmal mit ihm nebeneinander stelle, hätte er eigentlich den Oscar für Wolf of Wall Street eher kriegen müssen. Aber das haben sie ja
dann
korrigiert.
Ich ja und nein, irgendwie. Kann ich mich nicht so drauf festlegen. Für beides irgendwie.
Aber geil. Eigentlich. Mega geiler Film.
Auch ja, vor 10 allem, von 10. Vor allem, was
Nein, den guckst du jetzt nicht
jeden. Nee, gar nicht. Das ist ja auch eine Romanverfilmung, ne?
Ja.
Und der Roman ist, glaube ich, 23 Jahre alt. Also ist jetzt kein Roman, der irgendwann mal in den 50ern, 60ern, 30ern oder um die Jahrhundertwende geschrieben wurde. Das ist nur eigentlich ein modernes Buch, ne? Also zu einer modernen Zeit geschrieben. Und dass man die Ehre hat, Hardy und DiCaprio in einem Film zu sehen, ist eh schon super geil, weil Tom Hardy ist halt einfach super geil. Und wir hatten es ja neulich davon, ne? Mobland und Co. Und weißt du, was schön war bei The Revenant? Dass der so diesen unglaublichen Realismus hatte. Es sah alles einfach, was der auch tut in dem Film, ne? Es sieht alles halt einfach so glaubhaft und real aus, nicht überzogen. Und du spürst die Kälte, weil die aus der Kinoleinwand in dich kriecht.
Geile One-Take-Shots, gerade am Anfang.
Ja!
Und dass die alles bei natürlichem Licht gedreht haben. Weißt du, was das an Aufwand bedeutet?
Ja,
wenn
hallo.
Du alles bei natürlichem Licht drehst, wo du sagen musst, wir müssen jetzt aufhören, es ist zu dunkel.
Du hast noch
10 Minuten. Morgen können wir nicht drehen, es ist so neblig und es schneit so viel. Wie lange die da in Alaska und was weiß ich, wo das gedreht wurde, da rumgeeiert sind.
Ja, du musst die Kälte auch aushalten. Also ich meine, ernsthaft, das musst du ja auch abkönnen, da die ganze Zeit da
stehen. Also wirklich wahnsinnige Leistung. Dann 2016, Before the Flood, auch Dokumentarfilm wieder, brauchen wir nicht näher drauf.
Lassen wir mal so stehen, genau. Und dann
wieder 2019, hat er sogar mal 3 Jahre Pause gemacht.
Klingeling.
Once Upon a Time in Hollywood, wieder mit unserem Freund Quentin Tarantino. Ein sehr streitbarer Film von
fair, Tarantino. Ja. Ist fair, ja.
Ich fand den hervorragend.
Es ist halt einfach toll zu sehen, wie der DiCaprio und der Brad Pitt da zusammen spielen. Ne? Also der eine ist ja ein Darsteller und der andere ist ein Stuntman. Ne?
Ja,
und die verbringen ja nicht nur in den Filmen, sondern auch sonst wie quasi fast schon ein Pärchen ihre gesamte Zeit. Die gucken abends Filme auf der Couch, ne? Die machen alles zusammen. Der Film hat eine unglaubliche Langsamkeit finde ich auch. Also der plätschert ja, also ich sag's im Guten jetzt, der läuft vor sich hin. Nicht er plätschert, er läuft vor sich hin. Und du guckst ganz aufmerksam dabei zu. Und dann kommen halt eben noch so ein paar andere Aspekte in den Film rein, wo man erstmal denkt, okay, ist das jetzt richtig, also, dass das da passiert?
Diese Thematik, dass du die ganze Zeit weißt, dass es da um die Manson-Morde geht.
Genau.
Und wie sich das ausspielt am Ende und einfach ein geiler Film. Und Leonardo DiCaprio, der diesen gescheiterten Schauspieler, diesen Western-Darsteller, Herbert, der dann da durch ganz viele Höhen und Tiefen geht. Nur diese Szene, wo er selber sich dafür feiert, also erst abfuckt sich im Wohnwagen, dass er gerade die Szene so verkackt hat. Und dann nachher das kleine Mädchen, die sagt, das war das Beste, was ich je gesehen habe. Und er dann da sitzt und heult.
Das ist eine so krass geile Szene, wo die beide auf diesen Stühlen da sitzen, er sich sichtlich unwohl fühlt, ne? Und auf der anderen Seite hast du so die Unbeschwertheit irgendwo der Jugend, ne? Also das ist ein krasser Kontrast, diese Szene. Ich liebe die auch, ja. Total toll.
Absolut. Ah. Und dass das lang geht, das hängt wahrscheinlich auch, oder so Slow Pacing ist ja.
Was ja nicht schlimm sein muss, ne? Also
wenn Hommage von Quentin Tarantino an das Hollywood der damaligen Zeit.
Genau.
Und ich glaube, jeder Once Upon a Time Film, jeder Film, der mit Once Upon a Time anfängt, ist immer langsam. Once Upon a Time in the West, also auf Deutsch spielen wir Lied von Tod.
Genau.
Once Upon a Time in America sind ja halt auch keine agilen Filme, ne?
Es liegt ja auch ein bisschen, oder nö, es liegt zu großen Teilen ja auch an uns selbst und unserer aktuellen Aufmerksamkeitsspanne, die sich durch unsere Nutzung von Smartphones und Co. ja auch immer verkürzt oder verändert hat, ne? Also dass Filme mal einen langsameren Pace haben oder so in der Zeit, wo man vielleicht nicht so abgelenkt ist und sich drauf einlassen kann, da haben sich ja vielleicht weniger die Filme verändert, sondern auch wir, dass wir Schwierigkeiten haben, das auf uns einwirken zu lassen.
Wir sind ja nicht immer die TikTok-Generation. Also auch da muss sagen, DiCaprio hat mehrere Facetten von sich gezeigt. Und gerade auch, wenn man den jetzt in Once Upon a Time sieht, mit so zwei, drei anderen Filmen vermischt, dann kommt man immer näher an One Battle After Another hin, weil diese, wie er dazwischen drin ist, zum Beispiel in dem Wohnwagen mit dem Rumgebrülle und er sich über sich selber abfuckt und so diese Selbstgespräche führt und durchdreht, das sieht man zum Beispiel auch sehr viel in Once Upon a Time of Hollywood, aber dann so in diesen, ich sag mal so in dieser Mischung mit Big Lebowski und noch zwei, drei anderen Themen, da sieht man aber schon so dieses Verrückte in ihm, dass er so einen verrückten Charakter spielt. Genau. Danach 2019.
Doku?
Wieder Dokumentarfilm
Ice on Fire, genau. Auch und ja.
Habe ich leider nicht gesehen, soll aber auch sehr, sehr gut sein, sehr eingehend sein.
Ich habe den auch noch nicht gesehen, ja. Den kann ich auch nicht bewerten.
Dann 2021, Don't Look Up mit Jennifer Lawrence, ihm, Timothy Chalamet. Hast du nicht gesehen?
Habe ich nicht gesehen. Hast du gesehen?
Ja, auf Netflix ist der gelaufen.
Und
dieses Don't Look Up ist ja ein symbolischer Film auf die Corona-Thematik. Da geht es ja darum, dass ein Meteorit auf die Erde zurast und es dann halt Leute gibt, die das verleugnen. Deshalb heißt der Don't Look Up. Das guckt nicht nach oben.
Man sieht ihn sogar
schon am Himmel und die Welt geht gleich unter und es wird trotzdem noch geleugnet, dass das jetzt gleich passiert. Und da spielt DiCaprio, ich glaube, der ist Wissenschaftler, mit Bierbauch und total verrafft und so eine totale Andy-DiCaprio-Rolle eigentlich. Und das ist ein sehr, sehr lustiger und an vielen Stellen schockierender Film, weil man da mal so sieht, war ich eigentlich während Corona einer von denen, die auch nicht nach oben geguckt haben? Oder sind wir da irgendwie alle auf den Leim gegangen? Keine Ahnung. Der überperflationiert diese ganze Thematik und das fand ich sehr lustig, den Film. Den würde ich auch empfehlen, den kann man sich mal angucken.
Ich habe gerade mal geschaut, der ist ziemlich umstritten tatsächlich. Also der hat so ein Rating bei Rotten Tomatoes von nur 55% und hat auch nur einen Metascore von 49 von 100.
Hat aber sehr viele sehr lustige Szenen drin.
Ja, klar, ich glaube, also was hier kritisiert wird, ist zum Beispiel, dass sie sagen, die satirische, also hier gab es mal einen, der sagt, die satirische Kraft des Films bleibt hinter der spöttischen Eitelkeit zurück, mit der amerikanischen Gesellschaft samt und sonders der moralische Bankrott erklärt wird. Ja. Also sozusagen zu bland lese ich daraus, also zu stumpf und vielleicht humoristisch, sozusagen, dass den Punkt, den der Film machen will, dass er das auf diese Art und Weise nicht besonders gut macht, lese ich.
Ja, was ist halt mit dem Dampfhammer halt, ne?
Genau. Was aber für mich durchaus okay ist. Ich finde Dampfhammer okay.
Ja, ich fand den lustig, war unterhaltsam. Das ist halt mal so, guck mal, sonntagsmittags ja. mal so
ein Film. Vielleicht ziehe ich, also den mache ich, dann hole ich da mal nach. Muss ja sein, der Neofilm. Der nächste.
2023. Wow.
Killers of the Flower Moon. Mein Gott, ist der gut.
Ja, aber da habe ich hab den auch gesehen. Ja,
der ist sehr lang.
Ja, Apple TV läuft der.
Genau, ich hab ihn gesehen mit meinem Vater zusammen. Wir haben den wirklich sehr aufmerksam geguckt, den Film. Also zwischendrin haben wir uns vielleicht 2-3 Mal angeguckt, aber wir waren beide die meiste Zeit sehr gebannt auf das Geschehen, sehr konzentriert irgendwie beim Gucken.
Auch wieder mit Robert De Niro zusammen.
Genau. Und also erstmal ist der Film von Anfang an auch wieder Martin Scorsese, ne? Also man merkt schon die Erfolge hier wieder, wie die Erfolgskonstellation zusammenkommt. Ich meine, der Film ist schlimm. Von Anfang bis Ende, der tut weh, finde ich auf jeden Fall. Der tut ganz tief unter der Haut weh. Diese Abscheulichkeiten, die da mit den Menschen anrichten, wie abfällig die Leute behandeln, ne? Also das ist zu groß. Man kann Killers of the Flower Moon in 5 Minuten besprechen. Das will ich auch gar nicht versuchen. Ich glaube, es ist tatsächlich besser, wenn man sich selber ein bisschen reinliest in die Thematik. Es ist eine uramerikanische Thematik. Es geht eben drum Landenteignung und auch darum, wie mit den Leuten, denen man das Land weggenommen hat, umgegangen wurde. Genau. Also ich gebe nur ein Stichwort, was im Film sehr oft in sehr schrecklichen Szenen zu sehen ist. Dass sozusagen das Geld, die tun so, als ob das Geld weiterhin den Leuten gehören würde, aber wenn sie ihr Geld benutzen wollen für irgendetwas, müssen sie zur Bank oder zu einem Amerikaner gehen, der ihnen dann sagt, ob sie das dürfen oder nicht. Also auf gut Deutsch, da möchte sich jemand einen neuen Tisch für sein Wohnzimmer kaufen, da muss er erst zu irgendeinem Typen, der gar nicht zur eigenen Kultur gehört oder zur eigenen Ethnie und sagen, ja, ich möchte mir diesen Tisch kaufen. Dann sagt der, nö, du brauchst keinen neuen Tisch. Und dann war's das. Schon. Obwohl du Millionär sein könntest oder Hunderttausende von Dollars besitzt.
Zur Enteignung wegen Öl und allem. Auch da Robert De Niro eine bitterböse Rolle. Und
das ist so schlimm.
Leonardo DiCaprio eigentlich zwischen Idiot und liebenswürdig. Da dazwischen bewegt er sich immer mal. Eigentlich tut er einem ja liebenswürdig, vielleicht falsch gesagt, aber er tut einem ja immer mal leid auch dazwischen drin.
Ja, wobei das Leid nach hinten raus im Film immer weniger wird.
Das schon, aber am Anfang denkt man so, alle.
Ja. Ich hab gerade ohne Scheiß Gänsehaut bekommen. Nur beim drüber nachdenken über den Film. Das ist hartes Teil, ey.
Sind wir schon 2025, One Battle After Another. Also nochmal kurz zu Killer of the Flower Moon. Killers of the Flower Moon. Auch Romanverfilmung. Und der hat halt auch sehr schlechte Einschaltquoten gehabt. Der war im Kino, ist der ja nur kurz gelaufen, weil das ja eine Apple-Produktion eigentlich ist. Aber auch da ist weit hinter seinen Erwartungen geblieben. Ist halt auch ein sehr sperriger, schwieriger Film. Ja. Ist keine gute Laune, Hollywood oder sowas. Das ist auch mit Absicht so gemacht halt, ne?
Genau, also der Film will nicht bequem sein. Der Film sagt, glaube ich, ganz knallhart, wenn ihr das hier nicht aushaltet, dann müsst ihr halt gehen, ne? Weil wir zeigen euch die Scheiße, die hier wirklich abgelaufen ist. Und ihr müsst da durch, wenn ihr wissen wollt, was da los war. Der ist gnadenlos.
Ist halt auch so mal, Amerika ist doch nicht das Land, wo Nektar und Ambrosia fließt für alle immer, ne? Gerade wenn du Ureinwohner bist und wenn man es jetzt auch wieder mit der Thematik von jetzt sieht, warum sagen denn eigentlich die Ureinwohner, verpisst euch doch mal hier einfach alle. Ja, die sind halt von Genozid, wie das alles gemacht wurde, wie perfide das alles gemacht wurde. Auch die Hauptdarstellerin mehr oder weniger ist ja eine Native American.
Ja. Wahnsinn. Weißt du, was ich krass finde? Also, wie gesagt, Rating auf Rotten Tomatoes und Metacritic, das kann man nutzen, das kann man nicht nutzen. Aber ich finde es als Orientierungspunkt immer gut. Und was ich halt bei dem Film sehr krass finde, ist, ich glaube halt viele Leute, die sich so für amerikanische Geschichte, auch wie sie mit ihren Ureinwohnern und so weiter, mit den Indigenen umgegangen sind, das ist für Amerikaner nochmal was anderes, den Film zu gucken, als für uns als externe Zuschauer, die geschichtlich damit nichts direkt zu tun haben. Interessant ist aber, auf Rotten Tomatoes sind die Bewertungen 474, also rund 470, 480 Kritiken eingeflossen und der Film steht bei 93%. Das ist schon ein ziemlicher Klotz oder Hammer, wenn du dir überlegst, dass manche Filme halt gerade mal 70 Bewertungen oder so zusammenkriegen oder 100, aber fast 500 Stück und dann noch so eine hohe Punktzahl. Das ist schon eine echt krasse Leistung.
Auf jeden Fall.
Und weißt du, was an dem Film auch krass war? Das sind oft so, es gibt oft Szenen, die lang sind, die du guckst, wo dir der Hals austrocknet. Du hast den Mund so offen, du verfolgst es so und denkst dir so, oh, wie schrecklich. Und du merkst gar nicht, dass du selber am Austrocknen bist. Das ging mir bei dem Film an ein paar Stellen so, wo du danach so völlig vertrocknet dir irgendwie eine Cola runterstürzt und erstmal wieder so Luft holst.
Ja, das ist aber eigentlich
schlimm, auch ein schlimmer Film.
Lieber im Kino gesehen.
Richtig, ich habe ihn auch zu Hause gesehen und im Nachhinein würde ich ihn auch lieber im Kino gesehen haben. Ja, das stimmt.
Der nochmal mehr Sogwirkung hat. Ja, und jetzt, wie gesagt, aktuell 2025 von Battle After Another, haben wir am Anfang drüber gesprochen.
Genau.
Absolute Empfehlung, guckt euch den mal an. Gebt uns auch mal unser Feedback. Ich fand den unterhaltsam. Es wird wahrscheinlich nicht für jeden was sein, aber ich fand den top. Auch mal eine verrückte Rolle von Leonardo DiCaprio an der Stelle. Absolute Empfehlung. Ja.
Ich hoffe, also ich würde mal sagen, wir hoffen, dass wir euch, wir sind jetzt natürlich doch sehr stramm zumindest die Filme durchgegangen, haben aber hoffentlich den richtigen Aufmerksamkeit gewidmet, den richtigen Karrierestationen. Ich würde mal sagen, wir haben unser Ziel hoffentlich heute erreicht, dass ihr so einen Rundumüberblick bekommen habt. Wo kommt der her? Was hat er gemacht? Was zeichnet ihn aus? Weil gerade wenn ihr in unserem Alter seid, ein bisschen älter, ein bisschen jünger, dann ist der Leo ja neben euch auch einfach so die ganze Zeit gefahren. Weißt du, ihr habt euch um euer Leben gekümmert, wart ab und zu im Kino, der hat da nebenbei sein Leben gemacht, aber ich glaube, kaum einer von uns hatte jetzt auch vor der Folge hier, außer er war schon ein super investierter Hardcore-Fan, gewusst, was so in den 90ern los war, dass es wirklich beim DiCaprio so richtige Blockphasen gibt, so Entwicklungsphasen, die dann mit einem großen Durchbruch die Rakete in den Olymp gezündet haben. Das ist also richtig ja auch irgendwie eine beispielhafte Geschichte, so eines Helden in Hollywood mit harten, richtig harten Ursprüngen, mit geschiedenen Eltern und so. Eigentlich ist es ja schon so ein bisschen die American Success Story, die da drin steckt, aber die sich hier ohne, das stimmt zwar nicht ganz, aber ich sag jetzt mal groß, ohne Gönner und direkte Förderer entwickelt hat. Das stimmt zwar nicht ganz, weil Scorsese und Co. hat ihn gefördert. Er ist auch oft Preferred Actor gewesen. Das heißt, dass die Leute gesagt haben, wir casten nicht, er macht's. Ende. Ja. Da gab es also gar keine Chance für andere Darsteller, weil man sich festgelegt hat. Das heißt, es gab auch da vielleicht ein paar Sachen, die nicht ganz so optimal waren. Schaut man aber auf die Gesamtleistung, finde ich zumindest, und das jetzt auch so ein bisschen im Fazit der ganzen Folge heute, ich finde, er hat sich das erarbeitet und verdient. Er überzeugt konstant weiter mit hohen Leistungen. Und mir ist es gar nicht wichtig, ob der immer so Leistung bringt. Ich will einfach nur von ihm und seinem Acting mitgerissen werden und danach aufwachen aus dem Film und wieder merken, dass ich in der Realität bin und nach Hause fahren muss. Und das schafft er halt andauernd bei mir. Und das sind immer die besten Sachen. Einfach mal weg zu sein.
Brutal geliefert. Wir haben jetzt ja 1,5 Stunden fast über diese Filmliste gesprochen. Also ich weiß nicht, ob es so viel Schauspieler gibt. Und dann, wenn du jetzt mal drüber guckst, ich sag mal, außer die Werke, wo ich jetzt gesagt habe, die fand ich jetzt nicht geil, hier der Mann der Eisenmaske oder hier Jim Carroll oder Schneller als der Tod. Das sind ja alles noch, da war der 20. Und seitdem hat er eigentlich nur geliefert. Ich meine, da sind ein paar Filme dabei, wie der Mann, der niemals lebte oder von mir ist auch Blattabend, wo man halt sagen kann, okay, die waren halt vielleicht mit in dem Studiovertrag mit drin, die musste er in Anführungszeichen machen. Oder wollte er vielleicht auch machen, weil sie irgendwelche Thematiken verfolgen, die für ihn interessant waren. Aber Wahnsinn, wie viel brutale Filme. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt von ihm. Der letzte, wie gesagt, fand ich top. Und ja, beneidenswerte Darsteller, beneidenswertes Talent.
Weißt du, was für uns vielleicht doch ganz schön ist? Noch so ein Aspekt, ist mir in dieser Sekunde jetzt gerade eingefallen. Viele Actor, die wir in unserem Leben super geil fanden, wie John Connery und Co., ne, die waren ja, als wir jung waren, schon alt für uns. Ne? Und das ist aber jemand, der ähnlich alt war. Wir hatten es ganz am Anfang schon mal gesagt. Und das macht irgendwie die Besonderheit auch so ein bisschen hier, finde ich, bei ihm aus, dass wir einfach so gleich mit ihm gelaufen sind. Ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, weil oft Künstler, egal ob Film, Musik oder sonst was, sind ja auch immer so vor der geschichtlichen Entwicklung oder vor ihrem Ort, wo sie leben und so zu sehen. Also es hat ja alles, wirkt ja immer auf den Künstler ein und der Künstler wirkt zurück. Und das ist auch ganz spannend, dass man hier jemanden hat, der so mit einem und der eigenen Zeit mitgeht oder man mit ihm. Das, finde ich, ist beim Leo auch noch so ein schöner Aspekt.
Absolut, einfach. Absolut. Gute Schluss.
Schlussplädoyer. Jetzt haben wir uns so schön irgendwie mit dem Leo beschäftigt. Also ich könnte jetzt sozusagen, auch wenn wir die Folge abklemmen, jetzt gleich theoretisch relativ lang.
Fängst mal bei 1991, Critters 3, die Kuschelkiller kommen.
Genau.
An. Und dann sagst du mir mal in 2 Wochen, wenn du alle Bierschaft Bescheid.
Genau. Also zumindest habe ich dabei gelernt, es gibt echt noch ein paar Sachen, die ich von ihm nachholen muss. Zum Glück keine der bedeutenden Sachen, bis auf die eine, die ich von meinem Pile of Shame dieses Jahr entfernt habe. Aber es ist ein toller Schauspieler. Und wir können, glaube ich, alle froh sein, dass wir den haben im Kino. Und in diesem Sinne, mit diesen Worten würde ich sagen, lasst uns bitte in den Kommentaren oder auch auf Insta und TikTok und Co. Die Links sind ja immer in den Shownotes verlinkt, damit ihr leicht den Weg dann findet. Lasst uns einfach über die Kommentare wissen, was ihr von der Folge gehalten habt, ob euch das Spaß macht, wenn wir hier in der Tiefe so ein Star oder Sternchen oder irgendwen unter die Lupe nehmen. Sollen wir mehr davon machen? Vielleicht auch nicht nur im Bereich der Filme, sondern auch in anderen Bereichen. Wenn ihr da Bock drauf habt, sagt es uns einfach, wir machen es gern.
Auf jeden Fall. Dann, ja, würde ich sagen. Sind wir durch? Hab gerade mal jetzt auf die Liste geguckt. Passt alles?
Geliefert?
Runde Sache. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bleibt gesund.
Bleibt uns gewogen.
Bis demnächst.
Macht's gut.